Was das Aufteilen angeht, ja, war vorhin so ein Gedanke, ob man das wirklich macht. Ja, weiß ich nicht. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass man das irgendwie so durchballert. Und keine Ahnung, wenn man dann feststellt, so, dass es viel zu viel ist noch, dann kann man sich das immer noch überlegen und dann würde ich da einfach einen Cut machen und das selber einsprechen und dann einfach da zum Ende kommen. Und ja, dann könnte man ja theoretisch auch wirklich beide Teile aufeinander folgen lassen und die direkt danach veröffentlichen. Ja, mal gucken.
Jo, das klingt doch erstmal ganz gut. Auf jeden Fall back to back, würde ich auch sagen. Finde ich auch völlig legitim bei einem fast 4-Stunden-Podcast. Und sind wir mal realistisch, da wird nicht viel rausfallen, denke ich mal. Also 3,5 Stunden werden das bestimmt.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir mit Richard Löwenstein, dem ehemals leitenden Redakteur vom Amiga Joker, seine erste Ausgabe durchgeblättert, an der er mitgearbeitet hat und haben dabei viele interessante und lustige Anekdoten aus dem Verlagsgeschehen vom Amiga Joker erfahren können. Und die Folge ist dann überraschenderweise so lang geworden, dass wir uns dazu entschieden haben, sie einfach zwei zu teilen. Den ersten Teil gab es vor 14 Tagen, heute geht's weiter mit der zweiten Hälfte des Hefts und natürlich vielen weiteren schönen Erinnerungen von Richie an die gute alte Zeit im Joker Verlag. Viel Spaß! So, daneben haben wir wieder Werbung, die überspringen wir mal ganz dezent und landen dann auf der Seite 46. Sind wir in Szene, in der Cracker-Szene.
Aber das ist immer herrlich. Ich finde es so, es ist so diese Zeit, ne? Der Dr. Freak, das ist so, ja, man war halt ein Freak oder keine Ahnung. Diese Bezeichnung, das ist, ich kann das nicht anders beschreiben. Es ist schon irgendwie schön, aus heutiger Sicht ein bisschen peinlich, aber irgendwie auch ganz geil.
Ja, voll. Naja, ich meine, wenn du zurückdenkst, zur damaligen Zeit, es ist nun mal so, da brauchen wir nichts beschönigen. Jeder hat kopiert, zumindest doch, also ich glaube, dass jeder kopiert hat tatsächlich. Jeder hat eine Raubkopie zumindest mal gehabt. Ich glaube, ganz viele Amiga-User haben fast gar nichts anderes besessen als Raubkopien. Aus der damaligen Szene ist ja das Fundament, kann man fast schon sagen, das Game Development in Europa geworden. Ich meine, wie viele Developer kommen aus dieser Szene? Haben ja selber gecrackt, haben zumindest gespreadet. Ich will jetzt hier gar keinen Namen nennen, aber auch gerade in Deutschland gibt's ganz, oder auch in Skandinavien. Ich meine, wenn du guckst, welche Development Studios sind heute groß in Skandinavien, da guckst du mal die Gründer oder was haben die für Wurzeln, dann wirst du sehr oft auf Amiga stoßen und in dem Zusammenhang.
Ja, wir haben gerade letztens eine Folge über Team 17 gemacht und da ist genau das, was du gerade sagst, ne? Also das Gründungsteam ja um Martin Braun herum, das rekrutierte sich ja auch aus, ich glaube, Schweden oder Norwegen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja. Aber es kam auch alles aus dieser Cracker, aus dieser Demo-Szene heraus. Ja. Ist genauso, wie du sagst, ja.
Und es ist auch heute noch, ich meine, die treffen sich auch heute noch, all die Jungs, meistens dann eher bei irgendwelchen Demo-Events und programmieren dann teilweise auch noch oder tauschen sich aus. Und insofern, diese Rubrik, die wir da hatten, Crack, nennt sie sich hier, die hatten wir jeden Monat. Ne? Und wir wurden auch versorgt aus der Szene. Also wir hatten auch die eine oder andere Raubkopie in der Redaktion, was nur zu Recherchezwecken sehr
natürlich, natürlich, klar.
Ja, das ist dann natürlich vollkommen klar. Aber manchmal war es einfach auch so, dass die Pirated Copies halt verfügbar waren zu einem Zeitpunkt, als du halt ein Testmuster aus dem Laden noch nicht bekommen hast. Das ist einfach
das
so.
Das ist verrückt.
Krass.
Ja, der Wilde Westen. Ich sag das immer wieder, der Wilde Westen.
Absolut. Absolut, ja.
Okay, dann geht's weiter auf der Seite 47. Was ist denn da los? Der Swap-Test, kriegt ihr es hin?
Na, wenn das kein Gewinnspiel ist, bei dem es ein CDTV zu gewinnen gibt.
Tobi, wir haben mal jemanden gerade dabei. Ob wir da jetzt mal hinschreiben? Tobi und ich überlegen ja jedes Mal, ob wir nochmal bei so einem Gewinnspiel mitmachen. Vielleicht liegt ja noch irgendein CDTV irgendwo rum.
Sitzt da noch jemand im Archiv, so wie dieser Ritter in Indiana Jones und wartet?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, wohl eher nicht. Wer ist denn der Veranstalter? Microids vielleicht? Ja, das Spiel ist ein Microids-Game. Hier ist Swap. Vermutlich gab es eine CDTV-Fassung, sonst würde der ganze Wettbewerb ja gar keinen Sinn machen. Ich nehme mal an, ohne dass ich es jetzt genau weiß, dass Microids damals eine CDTV-Fassung von Swap veröffentlicht hat. Sprich, also die haben das Amiga-Game genommen, haben es auf CD gepresst und haben es fürs CDTV aufbereitet. Und dann haben wir eben dieses Gewinnspiel da gemacht. Aber das Spiel an sich, das ist auch wieder so ein Match-3-Puzzle-Game mit ein paar bunten Steinchen, die man halt zusammenbringen muss. Dann lösen sich auch so bei drei in einer Reise oder sowas in der Art. Also ja. Ich glaube, davon gab es ja eine Menge. Jetzt hier halt noch eins.
So lala. Auch die Anzeige, beziehungsweise die Seite sieht so lala aus, muss ich gestehen.
Ja, schon.
Dann gehen wir schnell weiter auf die nächste Seite. Oh, da sind wir in deiner Rubrik, Richie, guck mal.
Ja, später mal.
Später mal, ja.
Noch nicht zu dem Zeitpunkt, ja.
Die PD-Box.
Ja.
Ja, und da gibt's natürlich Public-Domain-Spiele.
Scrabble, S-K-R-A-B-D-L.
Oh Gott.
Okay. Da wollte jemand keinen bösen Brief bekommen.
Ich kenne davon gar nichts.
Ich auch nicht. Komm, lass uns das machen, wie immer, Markus.
Ja. Außer Richie hat noch irgendwas ganz Tolles jetzt hier.
Nicht wirklich. Mir fällt nur auf, dass ich das eine Spiel als Klax identifiziere oder als Klax-Klon.
Stimmt.
Hypnotic Land.
Genau. Aber ansonsten, ich kenne jetzt auch kein einziges der Games. Mir fällt da auch nicht schlau aus der Zeit. Tut mir leid.
Alles gut, dann gehen wir weiter. Hier, Ruhmeshalle, was ist denn das?
Die Ruhmeshalle sind einfach die Gewinner, Lesergewinner aus der letzten Ausgabe oder vorletzten Ausgabe.
Guck mal, wir hätten jetzt hier lange überlegen müssen. Wir haben Profi dabei, super.
Können wir also auch überspringen und kommen auf die nächste Seite. Secret of the Silver Blades, Death Knights of Kryn.
Kryn ist Dungeons and Dragons.
Ach ja, steht da ja auch.
Das ist ein SSI-Rollenspiel. Hat mich leider nie interessiert. Da weiß ich gar nichts drüber.
Ach, das sind auch zwei, ne? Das ist gar kein Untertitel, weil guck mal in den Wertungskasten, da sind zwei verschiedene Wertungen. Secret of the Silver Blades und Death Knights of Kryn sind zwei verschiedene.
Ja, stimmt.
Das ist schon eine Challenge, die Seite so zu lesen, wie man sie, wie es
ja,
gedacht
ist. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, komm.
Schnell weiter.
Schon drüber.
Tobi, das ist was für dich hier. Haben wir eine schöne Doppelwerbung für das Spiel Hunter. Das mochtest du ja sehr, sehr gerne. Ich erinnere mich daran. Ich war da nie Freund von, wegen Vektor, wegen ruckelig. Aber, das kann ich eben nochmal ganz schnell sagen, ich habe schon mal eben gerade vorgeguckt und das Activision-Logo wieder gesehen und habe gegoogelt und es sieht tatsächlich noch genauso aus wie damals.
Ah, okay. Mhm. Interessant. Hunter, das mochte ich tatsächlich ganz gerne. Wie gesagt, Activision-Spiel komplett in Vektorgrafik und das war ein sehr besonderes Spiel. Das hatte auch so was sehr Meditatives. Das war sehr ruhig, sehr langsam, sehr slow gepaced und ist eine schöne Anzeige, finde ich übrigens auch. Die haben sie toll gemacht.
Mhm.
Da liegen so Dinge auf Konstruktionsskizzen von irgendetwas herum, also Patronen, eine Uhr, Fotos von irgendwelchen Objectives aus diesen Missionen, ein paar Screenshots verteilt. Also sieht insgesamt sehr stimmig aus, finde ich.
Ja, die Anzeige gefällt mir besser als das Spiel.
Ja, das kann ich verstehen. Es war schon sehr speziell, man musste ein bisschen Geduld haben. Da passierte auch nicht allzu viel, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Und so ruckelig, wie du gesagt hast, fand ich es eigentlich gar nicht.
Ach, hör doch auf.
Richie, was meinst du?
Ich habe es nie gespielt.
Okay.
Ich find die Anzeige aber auch sehr schön.
Na gut, sind wir uns da wenigstens einig.
Ja, da sind wir uns alle einig, auf jeden Fall.
Dann gehen wir weiter.
So, Seite 54. Da haben wir jetzt, ich glaube, da können wir auch schnell durch, zwei Sportspiele, beziehungsweise das eine ist eine Simulation, das andere ein richtiges Sportspiel. Super League Manager, wahrscheinlich englisches Fußball-Manager-Spiel, hat natürlich überhaupt keine Chance gegen Bundesliga-Manager, auch wenn es mit 71% nicht schlecht bewertet ist. Und International Championship Athletics. Das hat nur 39%. Der Joker streckt schon uns warnend die Hand entgegen. Bloß nicht kaufen.
Ja, ich habe es offenbar gespielt, nachdem mein Name da drunter steht. Ja, Summer Games für ganz, ganz Arme. Schrecklich.
Mhm. Also die 39% sind auch noch geschönt, ja?
Nein, das vielleicht nicht unbedingt. Aber ich meine, wenn du mal guckst, es gab ja diese Mikro-Olympiaden, ne? So eine Zeit lang, eben Summer Games oder auch die Decathlon von Activision, wo wir gerade über Activision so schön reden, oder auch Hypersports von Konami und so weiter. Die waren ja alle ganz lustig. So Summer Games sah halt geil aus und war daneben auch so ein bisschen taktisches Element ab und zu, oder zumindest Summer Games 2 hatte das. Und die Decathlon war ja ein schönes Joystick-Rüttel-Game, schön flüssig gemacht und so weiter und so fort. Das hier war einfach nur, also dieses International Championship Athletics war einfach nur hässlich und langweilig und hatte nichts von den Qualitäten der drei Spiele, die ich jetzt gerade genannt habe. Also nicht mal die schöne Musik von Hypersports. Einfach nichts.
Ja, das sieht in der Tat auch ziemlich hässlich aus auf dem einen Bildschirm hier.
Boah, ich lese auch gerade noch. Ich habe es ja längst verdrängt. Ich lese, es hatte noch nicht mal Zwei-Spieler-Modus. Also so eine Mikro-Olympiade ohne Zwei-Spieler-Modus. Das ist ja schon, das ist ja mal richtig armselig, oder
ja,
nicht?
Ja, keine Competition in einem Sportspiel ist wirklich seltsam.
Schon irgendwie, ne?
Ja.
Dann wird die Bestleistung nicht mal gespeichert. Ja, nee, da kannst du nur noch weitergehen, wirklich.
Wir gehen weiter und guck mal, und hier suhlen wir uns in der warmen, wohligen Werbung vom Bundesliga-Manager von Software 2000.
Mehr nun auch schon, ne?
Aber sehr, sehr schön finde ich das. Mag auch die Illustration da drauf.
Aber was soll das Flugzeug und der BMW? Was soll das?
Naja, als Manager bist du ja ein gefragter Mensch und musst hier reisen vielleicht.
Aber was soll der Dreck dahinter? Also ist das schon Klimakritik? Also dass die Dreck raushauen?
Ja.
Egal, lass uns weitergehen. So, hier geht's auf der Seite 57 weiter. Da sind wir im Bereich CDTV, Geniestreich mit kleinen Hindernissen. Das ist ein dreiseitiger Test. Könnte man das als Test bezeichnen?
Eine Übersicht, würde ich mal sagen. Oder was ist das für eine Konsole? Was kann die? Was taugen die Spiele dafür?
Naja, hier steht, wir haben die ersten Games für euch getestet.
Ja, und dann folgen eben Besprechungen, also einzelne Spiele rausgegriffen, so aus dem Starter-Ensemble. Battlestorm, Classic Board Games, Defend of the Crown, F-16 Falcon, Lemmings, Psycho Killer, SimCity, Hound of the Baskervilles, Women in Motion, Wrath of the Demon, Xenon 2. Also die nochmal rausgegriffen, die Spiele, und kurz besprochen und dann abschließend mit einer Tabelle nochmal zusammengefasst. Mit einer Bewertung auch. Allerdings die Bewertung nicht im Prozentpunkt, sondern in die Bewertung in sozusagen Schulnoten. Es gibt gut, schlecht und mittel.
Ja, miserabel gibt's auch noch.
Miserabel gibt's auch noch, weiter unten sehe ich gerade ganz genau. Also so ist das hier eine, dass man mal einen groben Überblick bekommt, was taugen denn die Spiele fürs CDTV, so das Launch-Line-Up sozusagen.
Ja, das hat sich ja nicht so richtig durchgesetzt, das Ding, ne?
Naja gut, ich meine, am Ende des Tages gab's ja auch, gab's überhaupt eine gute, originäre CDTV-Entwicklung? Ich wüsste jetzt keine. Und also die wirklich gut war, die richtig Spaß gemacht hat. Also die Spiele, wenn wir mal gucken hier in den Wertungen, was kriegt eine gute Wertung? Super, ist F-16 Falcon, ist ein Amiga, also original Amiga-Game, dass ich doch tausendmal lieber auf einem Amiga spielen möchte, selbstverständlich. SimCity ohne Maus, okay, ja, man konnte eine Maus an CDTV anschließen, ja, aber trotzdem, also das CDTV hat ja eigentlich diesen komischen Controller gehabt.
Ja.
Also diese Fernsteuerung eigentlich, also nicht den Controller vom CD32, sondern diese Fernsteuerung, die auch noch super lahm war, ja, also da, bis da eine Reaktion erfolgte, das hat ja auch ein bisschen gedauert, war ja Infrarot damals noch, ne, also auch nicht so richtig schnell immer, und SimCity kriegt also super, und dann kriegt noch ein super Xenon 2, was an sich schon kein super Spiel ist.
Ja, muss man leider wirklich sagen, ja, ist es nicht. Geiler Soundtrack, habe ich hauptsächlich wegen der Mucke angemacht, aber das Spiel ist, naja, nur so lala.
Ja. Genau. Und dann hast du so, ich habe keine Ahnung, was Women in Motion ist. Wrath of the Demon sagt mir natürlich noch was. Das war ja so ein Shadow of the Beast-Ding. Also so ein, ich nenne es mal Grafikblender. Ist vielleicht ein bisschen gemein, aber so habe ich es zumindest mal abgespeichert. Aber Classic Board Games, ich meine, das ist vermutlich genau das, was der Titel auch so suggeriert. Ja, du hast halt so ein paar, keine Ahnung, Mensch, ärgere dich nicht. Oder Monopoly ist es wahrscheinlich
gar
nicht.
Ja, hier sieht man Backgammon und Schach sieht man hier.
Ja. Na gut, also die klassischen Brettspiele, die man doch lieber auf dem Brett spielen sollte, denke ich.
Ja, das CDTV, war noch ein bisschen früh für CD-Konsolen.
Ja, schade, dass es Commodore nicht auf die Reihe bekommen hat, das Medium-CD dann trotzdem noch durchzudrücken, weil eigentlich waren sie ja früh dran. Das heißt, die Technologie haben sie ausprobiert. Sie hätten ein CD-Laufwerk für den Amiga propagieren sollen, sie hätten es zusammen mit der Softwareindustrie auch durchsetzen sollen. Dann hätte man das Medium-CD sehr viel früher nutzen können, als es dann tatsächlich der Fall war auf dem Amiga. Im CD32 natürlich schon viel zu spät. Da war es ja auf dem PC schon gang und gäbe. Insofern ja auch da wieder eine verpasste Chance auf Seiten von Commodore.
Ja, so, wie so viele leider, ne?
Ja.
Muss man leider sagen. Na gut, dann gehen wir weiter und kommen auf der Seite 60 zu einer tollen Werbung.
Mhm. Schon, ja.
Eine Werbung für X-Copy.
X-Power. Nee, eine Cartridge ist das, ne?
Steht mit Original X-Copy Professional hier unten.
Genau, aber hier steht, das Unmögliche ist jetzt perfekt. Amiga Super Cartridge. War das so eine Art Action-Replay? Weil hier auch steht Program Freeze oder Virus-Checker und sowas.
Ich kenn's auch nicht, aber ich glaube, der Action-Replay-Vergleich trifft's vermutlich schon ganz gut. Das wird halt ein Modul gewesen sein. Gibt's ja eher selten auf dem Amiga, dass überhaupt irgendwas hinten angesteckt wurde und dann war da Software drauf. Mhm. Dann hast du halt einen Trainer machen können oder hast halt eine Kopie von der Diskette anfertigen können und so weiter und so fort. Es sagt mir aber gar nichts.
Also, mir sagt das auch nichts. Ja.
Erstaunlich eigentlich.
Ja, also ich hatte so einen Action-Replay. Das fand ich ganz geil natürlich.
Ja, voll geil. Super, super Teil. Auf dem Amiga stellst du mir richtig gut vor. Ich frage mich, warum sagt mir das nichts? Da muss ich doch direkt nachher mal nochmal
recherchieren. Guck mal, für was unser Podcast hier heute gut ist, ne?
Aber sowas von.
Dann gehen wir in der Zwischenzeit weiter. Auf der nächsten Seite, auf der 61, haben wir Armalite. Wird es so ausgesprochen? Armalite, Armalite oder so. Ist ein Shoot'em-up. Ich kenne das gar nicht vom Amiga. Ich habe es auf dem C64 gespielt.
Da war es ja auch gut.
Und habe eigentlich nur Erinnerungen an sehr lange Laser- Schüsse, so, also ich habe so lange Linien, die so aus seinen Kanonen rauskommen, kamen.
Ja, so Armalite war ja auf dem C64 schon, war schon ein Hingucker, finde ich. Also
ja,
ich
habe
es gerne auf dem C64 gespielt. Es war technisch exzellent und viele Sprites, viel Zeug, das man abschießen kann. Also da war richtig was los. Armalite auf dem Amiga hat mit dem C64 Original aber mal gar nichts zu tun. Das ist auch keine schlechte Umsetzung, so wie jetzt Whisper zum Beispiel eine schlechte Umsetzung auf dem Amiga von einem großartigen C64-Game ist, sondern es ist eigentlich ein anderes Spiel, das unter demselben Titel veröffentlicht wurde, vermutlich, ohne es jetzt genau zu wissen, da müsste man mit Tanner muss mal reden, aber vermutlich haben sie es damals angeboten bekommen von dem Developer und also irgendein Shoot'em-up-Game ist ganz anders, hieß ursprünglich mal. Und Salamis hat dann halt gesagt, komm, wir haben ja gerade Armalite am Start, lass uns dieses Amiga-Game auch so nennen, auch wenn es komplett anders aussieht, ein anderes Pacing hat, anderes Extra-Waffen, alles anders ist und auch gar nicht mal besonders gut. Und ich habe es damals wirklich nur gespielt, weil ich das C64 Original so großartig fand und war super enttäuscht, weil es ist einfach auch lahm.
Ja, sieht halt aus wie Just Another Shoot'em-up, Just Another mittelmäßiges Shoot'em-up irgendwie.
Ja, ja.
Und es erinnert mich auch tatsächlich kein Stück an die C64-Version, ja.
Ja, aber schon wieder Kate Dixon als Autor.
Da geht doch auch nochmal in die Recherche.
Ja, wollte ich gerade sagen. Find doch mal bitte heraus, wer Kate Dixon ist.
Ja.
Okay. Bis wir das rausgefunden haben, geht's weiter auf die Seite 62.
Klassiker.
Megalomania. Ein Klassiker, der an mir vorbeigezogen ist, leider.
An mir leider auch.
An mir auch. Aber Joachim Nettelbeck, der es getestet hat, war hellauf begeistert. Ich weiß noch ganz genau, also so die ersten Momente in der Joker-Redaktion, die waren von Megalomania geprägt, weil er wirklich begeistert war von dem Teil. Und da ist ja so ein populäres Game. Ne? Und wohl mit großartigen Qualitäten. Ich selbst habe es nie gespielt, deswegen kann ich nichts Schlaues dazu sagen. Aber ich glaube, ich kann bis heute nicht verstehen, warum es anders als populäres heute kaum noch jemand ein Begriff ist.
Ja.
Ich glaube, rein von seinen Qualitäten her sollte man es heute schon noch kennen. Aber irgendwie hat es nie so diesen Ruf gehabt, wie jetzt in Populous.
Ja, ich weiß nur, dass es Inspiration gestanden hat für Cannonfodder tatsächlich. Das hatten wir mal herausgefunden. Man sieht es ja auch so ein kleines bisschen.
Mhm.
An den Bäumen da zum Beispiel oder an diesen ganz kleinen Figürchen.
Hast du das mal so gelesen oder woher weißt du das?
Nee, wir haben tatsächlich mal vor einiger Zeit meine Folge über Cannonfodder gemacht. Und hatten tatsächlich auch ein paar Fragen von John Herr beantwortet bekommen. Leider nicht persönlich, aber so in schriftlicher Form.
Mhm.
Bin mir nicht mehr sicher, ob die Info dabei gewesen ist oder ob ich das irgendwo anders her hatte. Aber tatsächlich kenne ich das so aus dem Zusammenhang.
Und ich habe gerade auch nochmal geguckt, war mir doch so, ich könnte mir vorstellen, dass der Unterschied, also der Unterschied der Bekanntheit zwischen Populous und Megalomania einfach daran liegt, dass der Designer von Populous Peter Molyneux gewesen ist.
Ja, aber der war zu der Zeit noch keine
aber große Im Nachgang also, war der ja schon eine Riesennummer und dann wird die Rückschau natürlich auch wichtiger. Könnte ich mir gut vorstellen.
Das stimmt, ja. Ja, das wird so sein, ja, stimmt.
So, und dann haben wir auf der Seite 63 eine Werbung für den PC-Joker. Da geht's schon los. Erstausgabe 6,91.
Ja.
Voll krass.
Ab 31. Oktober am Kiosk.
Ja, der Grund, warum ich eingestellt wurde ursprünglich, ne? Also eigentlich hatte Michael Labina mich eingestellt, um am PC-Joker mitzuwirken. Ich habe mir aber damals gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock. Ich will über Amiga-Spiele sprechen. Hat sich aber gut getroffen, weil mein Kollege, der Joachim, der war wiederum PC-Gamer und der hatte vorher Amiga-Joker-Redaktion gemacht und dann ist er quasi zum PC-Joker gewechselt, kann man nicht sagen. Wir hatten jetzt nicht zwei getrennte Redaktionen in dem Sinne. Wir waren einfach eine Horde von Redakteuren, also erstmal eine Horde aus zwei oder drei Leuten, später dann mehr. Und jeder hat so die Themen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, hat die Themen bearbeitet, die ihn eben interessieren und zwar unabhängig von der Plattform. Das heißt also, ich habe ab und zu dann auch mal ein PC-Spiel getestet, wurde zwar ursprünglich für die PC-Joker eingestellt, habe dann aber eher mich auf Amiga fokussieren dürfen und der Joachim ist dann eher zum PC gewechselt, weil da gab es halt eben mehr von den Simulationen oder von den Adventures und von den Aufbaustrategiespielen, die er so bevorzugt hat.
Hm. Okay, dann hüpfen wir weiter auf die Seite 64 und da haben wir wieder zwei Spiele. Covered Action, wie spricht man das aus?
Du wirst schon recht haben, Tobi.
Ja, bestimmt.
Das klingt auf jeden Fall gut.
Klingt nach Covered Action. Und wir haben hier Wild Wheels. Beide Spiele sind gar nicht mal so gut bewertet und ich kenne auch beide nicht.
Und auch gar nicht mal so bekannt und so.
Und Wild Wheels hat dazu noch einen sehr blurry Screenshot.
Ich glaube, das sollte man uns nicht antun. Wir gehen weiter.
Ich glaube auch, ja.
So.
Und spiele nie nach Mitternacht, steht hier.
Aber was?
Ah, das ist die große Frage. Ich kann es nicht lesen.
Also Atari sollte man auch vor Mitternacht nicht spielen?
Enchanted Land.
Okay, ja, du wirst recht haben. Ja, das könnte es heißen.
Ach, von Talion. Ja, natürlich. Ach Gott, das ist eine schlechte Werbung. Das ist ja mal sagenhaft schlecht gemacht. Also du hast hier eine komplette A4-Seite mit einem Mage irgendwie, der seinen Zauberstock da in die Höhe hält, dahinter eine Schreibtischlampe, ein paar Spinnweben und dann so ein Boxart, das man aber fast nicht als Boxart erkennt und irgendwo am Horizont dann noch die Schrift, die auf dem Boxart den Titel verrät. Enchanted Land. Unglaublich, man erkennt es überhaupt nicht.
Null. Dabei sieht die Anzeige als solches schon relativ aufwendig aus mit dieser Lampe und den Spinnweben und der Box, wie sie da so liegt, das ist ja ganz okay. Aber es fehlt halt die eine catchy Headline, aka der Name des Spiels.
Voll geil. Amiga 84,95 D-Mark, Atari ST 64,95 D-Mark. Dasselbe Spiel ist auch ein ST-Port. Also das heißt, es ist 1:1 dasselbe auf dem Amiga. Als so ein Plattform-Ding gewesen, auch eher so Medium, würde ich mal sagen. Aber Amiga-User haben es ja, ne? Den kann man auch mal extra abknüpfen für genau dasselbe Spiel. Auch ganz spannend.
Geil auch, falls im Fachhandel nicht vorrätig, bitte anrufen.
Aber die Leute haben das gemacht. Was sollten sie denn
ja,
tun?
Ja, ja, ja.
Was sollten sie tun? Ne?
Das ist schon niedlich.
Ja, es ist wirklich niedlich.
Ne? Konntest ja nicht in den App Store gehen und mal runterladen oder so. Ja, ja. Ging ja nicht.
Ist ja richtig.
Nee, das gut. Klingt ja fast so, als ob früher. Naja, da kommen wir später noch zu.
Richtig. So. Nächste Seite, 66, Think Cross, haben wir jetzt schon zweimal gehört hier im Podcast. Das waren die Gratis-Level, die es zum Abo dazu gab. Und dann haben wir noch F1 Grand Prix, bin ich schon wieder ein bisschen überfragt, wie man das ausspricht. Okay, beide schneiden, nee, stimmt gar nicht. Think Cross schneidet ganz gut ab mit 81%.
Ja.
Und F1 Grand Prix 47%, naja.
Ich kenne ja eigentlich jedes Racing-Game, das hier tatsächlich mal nicht, aber es ist von ID. Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt. Ja, nee.
Grüße aus Italien.
Ich liebe Italien, aber nicht die Spiele von ID Software. Oder Idea oder was. Ich weiß nicht, bedeutet Idea auf Italienisch irgendwas, was man wissen sollte?
Ich weiß es nicht.
Oder ist es einfach, wir haben viele schlechte Ideen, komm, wir machen Spiele. Nee, also ich sehe einen Screenshot, da sehe ich schon, dass das ist ein Rennspiel, so ein Top-Down-Racer. Top-Down-Racer müssen eigentlich immer möglichst quadratischen Bildschirmausschnitt haben, damit man in möglichst alle Richtungen gut blicken kann, also damit man den Streckenverlauf gut erkennen kann. Und hier sehe ich aber einen horizontal geteilten Bildschirm mit einem Streckenverlauf, den ich nach links und rechts exzellent einsehen kann, nach oben und unten aber gar nicht. Und auf dem Screenshot fährt man gerade nach oben. Das heißt, du weißt überhaupt gar nicht, was da gerade, ob da eine Kurve nach links, rechts kommt. Allein das schon erklärt die Wertung von 47%.
Lassen wir mal so stehen. Gehen lieber weiter und kommen in eine Rubrik, die relativ einzigartig war in der damaligen Zeit. Finde ich sehr, sehr cool, dass es sowas gab. Hallo Mädels heißt sie. Das war die Ecke für die Mädchen.
Unsere Girls-Seite, ja. Mhm. Schön.
Wie kam das denn so dazu? Also wie ist das so entstanden?
Ja, lustig, dass du fragst. Ich habe ich schon mal anklingen lassen, dass ich gerade an einem neuen Amiga-Joke arbeite. Der soll also im Oktober 2025 im Rahmen des Amiga-Events Amiga 40 erscheinen, also Mitte Oktober. Und in dem Zusammenhang habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Michael Labiner und mit der Brigitta Labiner, die übrigens mittlerweile nicht mehr zusammenleben, aber das nur am Rande. Auf jeden Fall, ich habe Brigitta gefragt wegen der Girls-Seite, weil mich das auch interessiert hat, wie es denn zu dieser Girls-Seite gekommen ist und ob sie denn Lust hätte, nochmal eine Girls-Seite zu schreiben, weil es eben so einzigartig ist. Und ja, heutzutage doch, also das, sage ich mal, es gibt ja sehr viel mehr Gamerinnen als zur damaligen Zeit. Damals war das ja wirklich so ein nerdiges, männliches Hobby. Heute, glaube ich, ist es recht paarig gesplittert, 50-50, würde ich mal sagen. Naja, und wir werden immer Mega-Joker über die Girls-Seite schreiben. Brigitta wird erzählen, wie es dazu gekommen ist. Sie wird erzählen, wie sie heute dazu steht. Ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst. War es tatsächlich so, dass Brigitta sich mit dem Michael zusammengesetzt hat? Sie haben halt überlegt, so in der Planungsphase, wie ein Amiga-Joker aussehen könnte, ja. Wer was dazu beitragen kann, ja. So, Michael versammelt irgendwie Geldgeber ein und Brigitta ist halt gut in Organisation und in steuerlichen Angelegenheiten und so weiter und so fort. Sie kann aber nicht so gut schreiben. Oder sie schreibt nicht so viel, weil sie nicht so viel zockt. Und dann hat sie eben gesagt, okay, was kann ich denn überhaupt zum redaktionellen Teil beitragen? Ja, nimm Seite für Mädchen halt, so ungefähr, ja, damit man eben auch der weiblichen Zielgruppe irgendwas bieten kann, die damals ja, die wurde ja komplett ignoriert. Also ich meine, wenn du mal guckst in der Powerplay ganz besonders, die war ja super männlich. Eine ASM hatte zumindest noch mit der Martina und ein paar anderen zumindest mal weibliche Autorinnen. Und wir haben auch versucht, das so ein bisschen zu stärken, so dieses feminine Element. Und das haben wir hier gemacht. Das heißt, wir haben immer wieder Themen aufgegriffen, die, sage ich mal, die Mädchen oder die weiblichen Leser eher interessieren könnten. Oder jetzt in diesem konkreten Fall haben wir dann eben mal eine Frau aus der Szene interviewt. Wobei aus der Szene kann ich eigentlich nicht sagen, eher gegen die Szene, denn wir sprechen hier gerade mit der Chefin der BPS damals noch, der Elke Mommsen-Engberding, die war ja sehr gefürchtet unter uns Gamern, weil ja damals, also so von Mitte der 80er bis Anfang der 90er, wurde ja praktisch jedes Spiel initiiert, das nicht bei drei auf einem Baum war, jedes Spiel, bei dem auf Menschen geschossen wurde oder wo ein Mensch irgendwie zu Tode kommen konnte. Und hier in diesem Interview wird eben mal die Vorsitzende der BPS, damals der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, interviewt und einfach befragt, okay, wie sieht's denn aus? Wie kommt's denn zu den Initiierungen? Was muss denn da passieren? Wie arbeitet ihr? Und so weiter und so fort. Also eigentlich ein ganz spannendes Thema, finde ich mal. Und das dann aber auch so auf der Girls-Seite abzufeiern, finde ich besonders spannend, weil es dann auch bedeutet, dass die Jungs das auch mal lesen werden, was vielleicht aber weiblichen Themen nicht immer unbedingt gegeben ist.
Ja, das stimmt allerdings.
Wobei, so weiblich ist das Thema ja eigentlich gar nicht. Also man hat hier
eben
eine Frau, die das Ganze betrifft, aber interessiert das ein Mädel mehr, auch gerade in der damaligen Zeit? Also
naja, also ich meine, das meinte ich ja gerade, das wollte ich damit ausdrücken. Ich finde es extrem clever, dieses Thema BPS, ja, was ja ein super männliches Thema ist, denn wir reden hier über Spiele, die hauptsächlich Jungs spielen. Also Spiele, in denen gemordet wird, in denen geschlachtet wird und so weiter und so fort. Ich bin jetzt mal ganz drastisch gerade, aber ich will damit auf Folgendes hinaus. Diese Killerspiele, wie sie ja damals hießen, diese Killerspiele waren ja schon eher Spiele, die Jungs gespielt haben. Also generell haben damals ja eher Jungs gespielt. So. Und jetzt hier auf dieser Mädelsseite mal ein Thema abzufeiern, das natürlich auch Jungs interessiert, weil natürlich interessiert die Jungs ja, warum kann ich dann, keine Ahnung, Silent Service nicht mehr so ohne weiteres kaufen? Ja, warum muss ich denn Angst haben, wenn ich das Wort Mortal Kombat oder Doom in Gottes Willen Quake womöglich sogar in den Mund nehme? Was passiert denn da in unserem Land hier in Deutschland gerade? Und da jetzt hier die Vorsätze zu interviewen, das interessiert die Jungs natürlich schon auf. Das heißt, also, über diesen Kniff hast du es dann auch mal geschafft, die Jungs dazu zu bewegen, sie nicht nur zu überblättern. Wir haben damals wahnsinnig viel Kritik dazu bekommen. Dass wir überhaupt, ja, selbstverständlich, klar, die Jungs, also die haben nicht eingesehen, dass sie eine Seite opfern sollen, wo doch auch ein Killerspiel stattfinden könnte. Jetzt für ein Mädchenthema.
Aber vielleicht konnte man sie gerade mit solchen Themen dann so ein bisschen dafür sensibilisieren, ne, dass sie gesehen haben, okay, in dieser Rubrik wird nicht über Rezepte und Schminken gesprochen.
Ganz genau.
Sondern wir haben ja auch Themen, die euch interessieren und vielleicht merkt ihr euch das fürs nächste Mal.
Ja, die Erziehungsarbeit hat leider nicht so gefruchtet. Das war die Idee, nehme ich mal an. Also wie gesagt, ich bin erst ein bisschen später dazugekommen zur ganzen Redaktion. Und da war ja dann auch schon relativ bald Schluss mit der ganzen Girl-Seite. Die hat ja, glaube ich, funktioniert bis... Ich glaube, die gab es dann noch zwei, drei Ausgaben, nachdem ich mit an Bord gekommen bin. Jetzt nicht, weil ich an Bord gekommen bin, sondern weil die Leser vorher schon so heftige Kritik dann geübt hat. Also die waren einfach nicht bereit zu akzeptieren, dass von, 112 Seiten redaktionellem Inhalt auch nur eine Seite abgeknapst wird für irgendwas, was jetzt nicht sie als Jungs und als Mann interessiert. Und dieser Kritik sind wir dann wohl irgendwann auch nachgekommen, leider Gottes. Ich persönlich finde es schade, ich finde es spannendes Thema. Ich bin eh dafür, jedes Thema so divers wie nur möglich und so breit wie nur möglich aufzustellen und zu besprechen, dass wir das damals nicht so durchziehen konnten. Mag aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass wir natürlich nach dem Start des PC-Joker auch in der Verwaltung, und die Brigitte hat ja nun hauptsächlich die Verwaltung an der Backe, deutlich mehr zu tun hatten. Mhm. Ja. Und dann war es auch so, dass der Amiga-Joker so in den Jahren bis ungefähr, also ab 91 bis 93, würde ich mal sagen, hatte er seine stärkste Phase. Das heißt also, da war wahnsinnig viel zu tun mit Abo-Verwaltung, auch mit Leserbriefbeantwortung. Wir hatten ja auch den Joker-Shop, das heißt, wir haben so ein paar Merchandise-Giveaways und so weiter gehabt. Und all das musste ja auch verwaltet werden, musste verschickt werden und so weiter und pipapo. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass Brigitta dann irgendwann auch gesagt hat, also jetzt mir ständig hier blöde Leserbriefe anzutun, in denen gefordert wird, wir sollen die Seite abschaffen und dann aber auch noch diese Seite trotzdem schreiben zu müssen, obwohl ich eigentlich tausend andere Dinge hätte, um die ich mich kümmern soll. Das kann ja vielleicht auch zu viel geworden sein, würde ich mal annehmen.
Ja. Ich hätte so gern so einen Joker-Trainingsanzug gehabt, so einen weißen.
Ah ja. Hättest du? Ja, ich habe noch einen.
Echt?
Ja, aber ich weiß nicht, ob du den möchtest.
Tobi nimmt den. Aber er wird ihn nie tragen, weil er nie Sachen mit Print trägt. Ich habe ihm...
Ach, den da.
Ja, ja, ich hab dir schon coole T-Shirts aus Amerika mitgebracht, die du nie trägst, Schwein.
Kannst du ja auf links drehen und dann tragen. Der ist innen schön weich und kuschelig.
Ach doch, den finde ich geil. Der weiße Joggi. Der ist es. Also, das konnte man ja nicht von allem Merch, der so völlig random da in diesem Shop gelandet ist, behaupten. Da war ja so geiles Zeug dabei. Schon öfter mal festgestellt.
Oh Gott, der war so schlecht. Der war ja viel zu groß, um Gottes Willen. Also ich hatte ja zu der Zeit auch noch einen ganz schönen Bauch, ne? Aber oh Junge, der war dir so viel zu groß. Das konntest du eigentlich nur zu Hause tragen. Also selbst ich meine, ich habe auch Psygnosis-Shirts und das ganze Zeug aus der ganzen Psygnosis-Box habe ich auch getragen, so, ja, so in der Freiheit, also in der Freizeit. Aber der Joker schon, nee, der war schon wirklich nicht gut in Form.
Na gut, vielleicht kommen wir noch hin zum Merch. Gehen wir erstmal weiter auf die nächste Seite. Ah, die Joker-Galerie haben wir hier. Das heißt, Leser, LeserInnen konnten ihre Kunstwerke, wahrscheinlich häufig mit Deluxe Paint gezimmert, hier bei euch einreichen und wurden hier in der Galerie ausgestellt. Aber es ist nicht nur Deluxe Paint. Ich glaube, das Schwarz-Weiß-Ding hier ist gezeichnet, oder?
Du konntest Collagen einschicken. Du konntest was, keine Ahnung, mit dem Malkasten aus der Schule konntest du was entwerfen. Alles gern gesehen. Hier mal eine Zeichnung, Bleistiftzeichnung oder Kohle oder was das ist.
So. Ja, ist doch cool.
Ja. Aber ja, das meiste war natürlich Deluxe Paint, klar.
Ja. Ist ja auch cool. Also wenn man auch da nochmal den Leser oder die Leserin ein bisschen mit einbeziehen kann, das ist doch immer nett.
Deluxe Paint war ja auch geil. Ich habe ja auch gerne damit gepixelt.
Das war wirklich sehr, sehr stark.
Ich habe letztens für mein Spiel Proxima 3 habe ich noch eine alternative Ausschau gehalten, die ich auf meinem Mac einsetzen kann. Und es gibt ein Tool, das nennt sich Graphics 2. Es funktioniert original wie D-Pad. Also wenn du D-Pad bedienen kannst, dann kannst du Graphics 2 auf dem Mac auch bedienen. Ich glaube, es gibt's sicherlich auch für Windows. Aber es funktioniert genauso. Es ist voll geil. Es ist genauso ein Pixel-Art-Malprogramm, ja, wo du schön ranzoomen kannst und die Pixel setzen kannst, kannst Kreise machen, kannst du ausführen lassen mit so einem fiesen Farbverlauf und so weiter und so fort. Mhm. Kannst wählen zwischen 4, 8, 16, 32 Farben und so weiter. Also wirklich original D-Pad. Ist total geil.
D-Pad war wirklich super. Und ich erinnere mich, ich konnte da zu Anfangs gar nicht so viel mit anfangen, außer so freie Hand mit dem Pencil da irgendwie so ein bisschen rumzeichnen. Das sah natürlich grauenvoll aus. Und dann hat mir irgendwann mal ein Kumpel gezeigt, wie man das so ein bisschen bedient. Und dann konnte ich plötzlich Kreise machen mit einem Gradient drin. Das sah dann schon sehr plastisch aus, so von grau nach weiß. Und dann hatte er mir noch gezeigt, wie man so einen Pattern erstellt, also dass man so
eine Textur, dass man es mit einer Textur
füllt. Ja, genau, dass man so eine Tiles hat sozusagen, ne? So Kacheln, und darauf konnte ich dann auch später so, hab ich so Dreiecke drauf gemacht in einer Farbe und konnte dann mit mehreren so Outlines umranden, so dass es aussah, als würden die so, ja, so einen weichen Farbverlauf, so ein Glow um sich herum haben. Und das habe ich dann in allen möglichen Varianten immer wieder gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Genug der langweiligen Geschichten über Deluxe Paint aus meiner
Vergangenheit. Das ist nicht langweilig, Tobi. Deluxe Paint ist niemals langweilig.
Ich würde wirklich gerne, ich habe die noch, diese alten IFF.
Ja, ich habe auch noch ein paar.
Wo unsere Machwerke drauf waren, die habe ich noch im Keller. Also die mir nochmal angucken, da hätte ich Bock drauf. Da würde ich gerne wissen, was da noch so für Schätze drauf lagern.
Ist gar nicht so leicht, die aufzumachen heutzutage. Ich hatte ja auch das Problem. Ich habe auch jetzt für meine Amiga-Entwicklungen versucht, irgendwie Tools zu finden, mit denen ich IFF bearbeiten kann. Aber versuch das mal. Also Tools, die jetzt IFF noch öffnen können. Graphics 2 kann's, ja. Aber sonst gibt's da nicht mehr viel. OpenView, glaube ich, funktioniert noch. Ist schon schwierig.
Na gut, dann vielleicht doch das Ding mal aus dem Keller holen. Ja. Na gut. Auf der Seite 70 geht's weiter mit dem Computer ABC. So ein Vokabelheft.
Ja, ganz nett. Cool, dass da so Begriffe erklärt werden hier. Eine Grafikkarte wird erklärt. Ein Handheld wird erklärt. Der Hauptspeicher wird erklärt. So aus heutiger Sicht natürlich so ein bisschen, ja, okay, warum muss man das erklären? Aber wir befinden uns ja im Jahr 91. Man war auf dem Amiga und da brauchte man natürlich zum Beispiel keine Grafikkarte. Und wenn man keinen Gameboy hatte, dann wusste man vielleicht auch nicht, was ein Handheld ist. Also insofern auf jeden Fall ganz cool. So, und jetzt sind wir beim Buchstaben G und H. Wenn man dann alle Amiga-Joker-Ausgaben hatte, dann hatte man da schon ein ganz nettes, ja, eine Enzyklopädie quasi.
Ja, Google im Jahr 91.
Ja, quasi. Auf jeden Fall nett. Also ist ungewöhnlich. Hab da wahrscheinlich weniger Kritik bekommen als für die Mädchenseite. Aber ich find's cool.
Ja.
Und dann hier, das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehabt, auf der Seite 71 ist Silent Service 2 mit satten 88% und auch einem Joker-Hit.
Genau. Kennt man natürlich. Ich kenne den Namen auch. Ich habe das Spiel nie gespielt, weder den ersten noch den zweiten Teil.
Geht mir genauso.
Ich habe das mal gehabt und auch mal geöffnet, aber ich glaube, da war mein ohne Handbuch einfach komplett verloren. Also ich bin nicht durchgespielt.
Ja, ich habe es, glaube ich, nicht mal gehabt. Also ich bin da komplett raus.
Ich habe es auch bloß in der Redaktion mal gespielt. Ich fand es aber schon toll. Ich war damals halt auch so in diesem, ich weiß nicht, ob das Boot damals auch so um die Zeit lief. Und ich bin ja auch in München aufgewachsen. Das heißt, du hast das Boot mitbekommen, die Dreharbeiten über Bavaria Filmstoß und so weiter. Das heißt, du warst im Bootfieber irgendwo. Jedenfalls war das so in mir drin. Das ganze Thema fand ich immer faszinierend. Und ich habe es mir mal angeguckt. War mir eigentlich zu slow, zu behäbig und zu träge und so weiter und so fort. Aber ich habe irgendwie gerade den Ton in Erinnerung. Irgendwie fand ich es vom Ton her. Es hat eine schöne Atmosphäre generiert und es hat einen guten Spannungsaufbau gehabt.
Ja.
Lief auch ganz ordentlich, soweit ich mich erinnern kann, auf meinem 500er damals. Also ein schönes Teil.
Ja, vielleicht muss man sich das mal angucken.
Microsoft hat ganz tolle, wirklich ganz großartige Games gemacht. Das hier Grand Prix.
Oh ja, 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 F1 Grand Prix. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Das war ja auch die große Zeit der Formel 1 damals, so erste Hälfte bis in die Mitte der 90er rein, so mit Schumi und so. Ja, ja, ja.
Mal sonntags bei Oma. Ich erinnere mich. Den ganzen Tag lief die Glotze.
Ja. So.
So, auf die Seite 72 geht's dann. Da haben wir gleich wieder zwei Spiele, Burger Man und Stack Up. Ja, der Joker, der hier zu sehen ist, der spricht für sich. Also ich glaube, der erste möchte sich übergeben oder erhängen, ich weiß nicht so genau. Der vergibt zumindest nur 19% für Burger Man und Stack Up bekommt auch gerade mal 39, aber da streckt er uns auch wieder die Hand entgegen, die warnende Hand.
ja, zwei Budget Games, 29 Mark für damalige Verhältnisse, also sehr, sehr preiswert.
Aber Burgerman, so eine Burger Time, so ein Rip-Off?
Total. Ja, ich meine, man kann schon, glaube ich, erkennen, dass so da die verschiedenen Schichten
eines
Burgers, also na, dass man die irgendwie durch drüber laufen, dann aktivieren soll und dann plumpsen sie irgendwo am unteren Bildschirmrand halt zusammen. Aber das sieht ja auf dem Bildschirm, also auf dem Screenshot schon so langweilig und uninspiriert aus.
Warum sind da irgendwelche Steinfiguren im Hintergrund?
Ja. Das war ja damals gerne mal so. Du hast ja immer, du hast zur damaligen Zeit hast du ganz viele Plattform-Games von 8-Bit-Plattformen auf dem Amiga portiert und hast dann gemeint, so wenn du dann im Hintergrund noch irgendwie eine schöne IFF-Grafik reinklatscht mit 16 Farben oder 32, dann wird das Spiel gleich so viel besser. Aber geht's halt nicht.
Ne? Nee.
Genauso ist es hier auch. Also das hätte man besser vor einem schwarzen Bildschirm gelassen, so wie im Original, eine schöne Musik dazu, schöne Animation, dann hätte es vielleicht auch besser funktioniert. So braucht es natürlich kein Mensch.
Dann schauen wir weiter nebenan.
Ja, Winzer, ne?
Ja. Und jetzt die Winzer.
69%, wir kennen es alle nicht. Wir sind alle keine Weintrinker, ne? Habe ich das richtig verstanden? Insofern können wir direkt weitergehen, oder?
Ja.
Ja. Aber es, jetzt sehe ich gerade, es hat tatsächlich auch in der Becke gesehen, es war genau sein Spiel, genau sein Genre.
Ja.
Also, wenn er schreibt 69%, dann ist es so.
Okay.
So, dann haben wir eine Seite mit Hard und Software, da gehen wir einfach mal drüber und sind auf der nächsten Seite, auf der nächsten Doppelseite, da haben wir 4 Tests auf Mal, da haben wir Billy the Kid, Hagar, Arcade Trivia Time und RBI 2 Baseball.
Arcade Trivia Quiz.
Oh ja, Trivia Quiz, genau, wir haben manchmal Trivia Time, wenn wir interessante Dinge einstreuen, Arcade Trivia Quiz natürlich, Entschuldigung. Ich kenne davon 1.
Ich kenne davon auch 1 und Hagar kenne ich zumindest aus Comics.
Ich kenne Hagar aus Comics und habe Hagar mal gespielt.
Naja, immerhin.
So über RBI Baseball, das ist das, was Markus und ich noch gemeinsam kennen.
Oh, Kate Dixon hat's getestet.
Diese Kate Dixon.
Diese Kate Dixon.
Jetzt möchte ich aber erst recht wissen, wer das ist.
Wir werden es auflösen.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Kannst kaum erwarten.
Aber bis wir das rausgefunden haben, gehen wir weiter.
Ich meine, zu Hagar gibt es auch nicht viel zu sagen. Das war ein ganz netter Plattformer. Ja, Schwamm drüber.
Okay, dann Schwamm drüber und weiter.
Genau.
Nee, ja, ich glaube, wir kommen so langsam in den hinteren Bereich der Magazine. Da ist das ja meistens nicht mehr ganz so spannend, oder? Wäre das beim Joker auch so?
Okay, dann
nehme ich das wieder zurück. Und wir bleiben erstmal da, wo wir jetzt gerade sind. Auf Seite 78, The Cardinal of the Kremlin. Okay, sagt mir gar nichts.
Nee, KGB kenne ich, aber das hier ist an mir vorbeigezogen. Nie gehört.
Hat zwar 73%, aber
Sagt mir gar nichts, Tom Clancy Umsetzung. Nie gehört.
Und auch Mega Phoenix sagt mir zumindest nichts.
Nee, sagt mir auch nichts. Hat auch nur 16%, um Gottes Willen.
Das war richtig schlecht, ja. Das war ein Phoenix-Game halt, ne? Also so diese Arcade-Umsetzung, aber es war so unglaublich ruckelig. War wieder eins von diesen ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich ein ST-Port war, aber es hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Also super langsam und dadurch halt, also ein Arcade-Game, was sich aber nicht so anfühlt wie ein Arcade-Game, sondern eher so wie ein Arcade-Game, ja, in Zeitlupe, super langweilig. Gibt's nicht viel Gutes drüber zu sagen. Manuel Semino hat den Test gemacht, okay. War jetzt auch kein Redaktionsmitglied, war ein freier Autor, habe ich nie kennenlernen dürfen. Von meinem Gefühl, ich habe es gespielt, ich finde es vielleicht ein bisschen hart gerade so, aber es gibt ein paar gute Phoenix-Clones auf dem Amiga, das hier ist kein.
Wobei das grafisch, zumindest auf dem einen Screenshot, gar nicht so schlecht aussieht.
Ja, wenn du es mal auf YouTube, ich weiß gar nicht, ob sich jemand die Mühe gemacht hat, das mal auf YouTube irgendwie zu beamen, aber da wirst du sehen, was los ist. Es ist einfach ist echt langsam. Einfach lahm.
Dann lassen wir das lieber und gehen rüber in die Klassiker. Ist es eine Sektion oder? Nee, es ist nur ein Klassiker-Test. Interceptor wird getestet.
Ja, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, ne?
Ja.
Und krass finde ich, dass es anscheinend schon von 1988 ist.
Ja, naja, ich meine, die erste Ausgabe ist Ende 89 erschienen, also die erste Ausgabe dieser Amiga-Joker. Und zwischen 86, also dem Amiga-Debüt, bis dahin sind ja doch ein paar Sachen erschienen, die wir einfach im Joker deswegen nicht testen konnten, weil es keinen Joker gab. Da gehört Interceptor dazu, da gehört auch ein Fairy Tale Adventure dazu, da gehört ein Marble Madness dazu. Die ganzen Frühwerke von Electronic Arts gehören eigentlich alle dazu.
Ja.
Archon und so weiter und so fort. Und Interceptor ist halt, also ich habe einfach nur die geilsten Erinnerungen an Interceptor. Ich weiß noch, du konntest ja in einer oder musstest in einer Mission unter der Golden Gabriel Chair fliegen. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich man sollte. Oder jedenfalls habe ich es gemacht.
Weil es cool war wahrscheinlich.
Weil es cool war auf jeden Fall. Und du konntest auf einem Flugzeugträger landen und starten. Und es war schnell. Es war auch so, dass man es mit zwei, drei Tasten auch bedienen konnte. Also Joystick plus zwei, drei Tasten. Dann abging die Luzi. Das hat dann schon funktioniert. Mhm. Und ich glaube, eine zugänglichere, schnellere und Action-Flugsimulation gibt es auf dem Amiga nicht. Und vor allem, die hat auch einen richtig geilen Sound gehabt.
Ja, das stimmt.
Tatsächlich würde ich sehe gerade so die Wertung, ist ja so ein Zeitvergleich. Gestern hätten wir mit 84% bewertet, hätte es Joker schon gegeben. Heute würden wir 70% geben. Finde ich auch hart. Da würde ich tatsächlich, ich würde sogar heute höher gehen.
Okay. Ja, kann ich verstehen. Also ich habe das eigentlich auch ganz gut in Erinnerung. Auch diese Golden Gate Bridge Geschichte, da kann ich mich auch dran erinnern. Ich kann mich nicht an Kämpfe erinnern so richtig. Ich habe eher so in Erinnerung, dass man da ganz entspannt so rumfliegen konnte. Und man konnte ja auch ein bisschen was sehen auf dem Boden. Ne? Die
ist ja auch keine Dogfight-Simulation, ist ja eine Jet-Simulation. Das heißt, also, du hast halt dieses, du feuerst eine Rakete ab und dann trifft die vielleicht irgendeinen Pixel in der Distanz oder auch
nicht.
Okay. Das ist ja das Charakteristikum der meisten Jet-Kampfflugsimulationen, ja, dass du eigentlich keinen Dogfight hast. Mhm. Deswegen mochte ich persönlich immer Erster und Zweiter Weltkrieg ganz gern, weil du halt in diesen Propellermaschinen eher in den Logfight gehen kannst. Das ist für mich persönlich ein bisschen spannender gewesen. Bei Games wie jetzt, keine Ahnung, F-119 oder eben auch Interceptor, da geht's halt um andere Dinge. Da geht's dann auch ums Mission Planning und solche Dinge. Dann, ne? Und da musstest du eher gucken, dass du halt die Gegner ins Fadenkreuz bekommst und dann die Missile den irgendwie im Tagelog behält, damit du halt einen Treffer landen kannst. Und dann hast du halt bloß, keine Ahnung, sag mal, vier Raketen oder was auch immer du damals hattest. Das weiß ich jetzt wohl auch nicht mehr so genau. Aber da musst du da gucken, dass du damit dann aushalten kannst, um die Mission erfolgreich abzuschließen.
Ja.
Du hast nicht eine Maschinenkanone mit unendlich Munition.
Ja, ja.
Oder einfach da.
Ja, schon beeindruckend, finde ich dafür. Das ist wirklich schon so uralt.
Ja, okay. Ja, ich kritisiere dieses Spiel ja immer sehr gerne oder überhaupt diese Spiele. Aber so alt, das ist schon krass, ja. Und es war einigermaßen zugänglich. Mit dem Ding bin ich zumindest mal in die Luft gekommen. Aber landen war, glaube ich, schon sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das jemals geschafft habe.
Ja. Gehen wir weiter auf die Seite 80. Und da bleiben wir so ein bisschen bei Flugsimulationen. Da gibt's hier so ein Package von Ubisoft. Air Combat Aces heißt es. Und da geht's um die Spiele Falcon, Fighter Bomber und Gunship. Ich kenne davon nur Fighter Bomber, glaube ich. Und Gunship, ist das der Vorläufer von Gunship 2000?
Ja, ja, das sind Microprose Games. Das heißt, bei Gunship auf jeden Fall, bei Falcon bin ich gerade, ich glaube, das war Mirrorsoft damals. Klassiker, also Falcon ist totaler Amiga-Klassiker, zusammen mit Interceptor. Ist quasi die, wenn du so willst, die komplexe Version von Falcon Interceptor, wo Interceptor, habe ich gerade Falcon Interceptor gesagt. Also Falcon ist die anspruchsvolle Version von Interceptor sozusagen. Das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten gehabt, dein Flugzeug zu bestücken und du musstest auch gucken, dass du die richtigen Waffen mit an Bord nimmst, um eine Mission erfolgreich abschließen zu können. Interceptor bist du eingestiegen, bist losgeflogen, mehr oder weniger.
Ja.
Und Falcon ist eben die anspruchsvolle Variante davon. Es lief aber trotzdem ganz gut auf einem normalen Amiga. Gunship auch. Also Gunship war natürlich dann Helikopter. Mhm. Totaler Klassiker. Gab's, meine ich, auch auf dem C64 und war auf dem C64 schon sehr schön und auch auf dem Amiga. Sehr, 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 sehr empfehlenswert.
Nee, ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Nur Fighter Bomber, wie gesagt. Da erinnere ich mich noch gut an das Intro.
Mir sagt irgendwie der Screenshot bei Falcon mit dem Throttle etwas, also die linke Hand, die halt die Geschwindigkeit regelt. Irgendwie sagt mir das was. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob ich das je gespielt habe, aber dieser Screenshot sagt mir was.
Ich habe es gerade ganz gut im Kopf, weil wir im Amiga Joker, an dem wir gerade basteln. Wir haben, als wir den geplant haben, lange überlegt, okay, wie könnten wir dann so ein bisschen unique, also was Einzigartiges reinbringen in die Ausgabe. Und dann war so die eine Idee, dass wir in dem Amiga Joker 5, ich nenne ihn immer 25, weil er 2025 erscheinen wird, also im Oktober 25, dass wir da Spiele testen, die wir im Joker noch nie getestet haben, nämlich weil sie vor der Erstausgabe erschienen sind. Und da ist eben auch Falcon getestet.
Ah, okay.
Und deswegen habe ich es gerade ganz, ganz gut im Kopf, weil der Test ist schon gelaufen. Und in aller Regel überlegen wir dann auch, ob wir es gegen ein aktuelles Spiel testen können, das wir im Joker nicht mehr getestet haben, weil der Joker zu der Zeit schon nicht mehr existiert hat. Also im Prinzip alles, was nach, der Amiga Joker wurde ja 96 dann eingestellt und alles, was danach erschienen ist, da kamen auch noch zwei, drei Flugsimulationen
raus. Okay, cool.
Und solche Spiele testen wir jetzt im Amiga Joker 25, also Spiele, die vor dem Amiga Joker, also vor 89 oder bis ins Jahr 89 erschienen sind, und Spiele, die nach dem Amiga Joker erschienen sind, also nach 96. Und da haben wir eben konkret Falcon gegen TFX am Start. TFX ist dann so ein Ocean-Flugsimulator, der, ich meine, 97 erschienen ist. Ja. Und testen die beiden Spiele gegeneinander und gucken mal, wer gewinnt. Also der Oldie von 89 meine ich, war Falcon und TFX von 97.
Na, wir sind gespannt.
Und bis dahin, wie immer,
Ja. Gehen
wir weiter. Wir haben hier noch einen Comic, den überspringen wir mal wieder und haben auf der nächsten Seite, das ist die Seite 81, dann die Rubrik Know-How.
Tipps und Tricks, genau.
Was mir natürlich als erstes ins Auge springt, ist diese Frisur. Da müssen wir mal ganz kurz drüber reden. Das ist echt schon ganz schön fies, das Ding.
Wer ist denn der junge Mann?
Ja, ich sollte den Namen parat haben. Tatsächlich war er nicht Teil der Redaktion. Also es war ein externer, ich komme gerade nicht auf den Namen, es tut mir leid, das ist auch wahnsinnig peinlich jetzt gerade. Aber da er nicht in der Redaktion war,
ist es auch nicht so peinlich. Kann ich
genau sagen. Nee, ja, doch ein bisschen eigentlich schon. Aber es ist einfach so, ich komme gerade nicht drauf.
Ich mag es auf jeden Fall, dass sein Shirt die gleiche Farbe hat wie die Überschrift.
Der Werner. Selbstverständlich. Werner Ponikwa, selbstverständlich. Gerade komme ich wieder drauf. Wir sind ganz selten über den Weg gelaufen. Daher ist der Name nicht so im Kopf geblieben. Das ist eigentlich unentschuldbar. Aber nee, der hat die Tipps und Tricks Rubrik von, ich glaube, vom ersten Tag bis zum letzten Tag betreut. Markus Ziegler hat sie dann, glaube ich, irgendwann übernommen. Ja, aber Tipps und Tricks hatte ich ja vorhin schon mal angerissen.
Ja.
War ein super populäres Thema bei unseren Lesern, weil man konnte ja nichts googeln, man konnte keine YouTube-Videos anschauen, all es gab keine Let's Plays, all dieses Zeug, was man heutzutage verwendet, um irgendwie in dem Spiel weiterzukommen, gab es ja zur damaligen Zeit nicht. Plus, der Schwierigkeitsgrad bei sehr vielen Spielen war schon beinhart. Ne?
Ja,
also da waren schon sowas wie Gameplay-Testing in dem Sinne, so wie heute, gab es ja bei den Spieleherstellern gar nicht. Und dementsprechend war der Schwierigkeitsgrad oft sehr, sehr gnadenlos. Nicht immer alles durchgetestet. Und umso wertvoller ist natürlich so eine Rubrik wie Know-How mit Cheats und Codes und Lösungswegen.
Ja, total. Ja. Wir hatten mal, Tobi und ich sind ja durchaus Adventure-Fans. Und ich kann mich daran erinnern, Tobi, ich bin mal angekommen mit einem ASM-Sonderheft. Ich glaube, es war eine ASM, ne?
Mhm, genau, ja.
Und da waren alle Komplettlösungen der damals, bis zum damaligen Zeitpunkt erschienenen Lucasfilm-Games beziehungsweise LucasArts-Adventures drin. Und Tobi hat sich die dann auch gleich gekauft, weil man konnte halt nicht ins Internet gehen. Und wir waren beide Fans. Und ja, ich hatte zwar schon den Anspruch, die Dinger ohne zu spielen, aber es gab dann doch mal die ein oder andere Stelle, wo man gedacht hat, boah, jetzt sitze ich hier seit 2 Stunden dran, ich möchte dann doch mal weiterkommen. Und dann hast du doch mal einen Blick reingeworfen. Also das war schon ein Heft. Das war, ich habe mal so zu dir gesagt, Tobi, das ist die beste Anschaffung, die ich je gemacht habe oder so.
Ja, das war letzte Woche
gesagt. Ja, genau, das war letzte Woche. Seitdem nie wieder was Besseres gekauft. Aber ja, wir konnten nicht googeln, ne? Wir hatten ja nichts.
Ja, das ist richtig, ja. Stimmt. Ich hab's auch noch, das Heft.
Ja, ich hab's auch noch.
Anmerkung am Rande, auf Seite 82, da ist in der rechten Spalte, wird da ein Spiel erwähnt. Ich lese mal ganz kurz vor. Zum Schluss müssen wir leider noch was richtigstellen, und zwar in Sachen der mittlerweile ja indizierten Cinemaware-Flugsimulation Wonks.
Das gute alte Wonks. Wer kennt's nicht?
So haben wir uns damals aus dem Schlamassel befreit, dass man ja nach der deutschen Gesetzgebung indizierte Spiele nicht mehr bewerben durfte.
Mhm.
Und als Werbung für ein indiziertes Spiel konnte einem schon ausgelegt werden, dass man allein den Titel nur erwähnt.
Echt?
Ja. Man wusste es in der Redaktion nicht ganz genau. Wir hatten halt in München einen extrem scharfen Staatsanwalt. Der hat, warum auch immer, ich glaube, in Bayern waren wir alle, also war die Politik sehr drauf bestrebt, sich irgendwie zu profilieren. Also die harten Hunde, die jedes Unrecht bekämpfen, und Unrecht sind natürlich auch Killerspiele. Und das ging ja alles sehr stark von Bayern damals aus. Und wir hatten in München einen Staatsanwalt, der hat Magazine ganz, also in München oder in Bayern entstehende Magazine ganz gezielt darauf durchforst, ob solche Titel erwähnt werden.
Mhm.
Oh Gott.
Zumindest mussten wir als Redaktion diese Sorge haben. Nicht nur wir. Ich meine, wir hatten ja auch Compotec in Nürnberg und wir hatten Markt und Technik in München. Das heißt also, drei Verlage, die zusammen, sage ich mal, 90% der Fachmagazine in Deutschland produziert haben. Und ja, und deswegen mussten wir sicher sein, dass wir wenigstens nicht schreiben, auch wenn es bloß in so einem kleinen Nebensatz ist, wie jetzt hier in diesem Fall, und muss dann Bronx draus machen, weil damit war man sicher, dass man ja kein Werbung macht für ein indiziertes Spiel.
Und jeder wusste, was gemeint ist, ne?
Absolut.
Ja. Natürlich.
Ich gebe zu, ich wusste es im ersten Moment nicht.
Ich dachte, es wäre ein Druckfehler tatsächlich.
Naja, die sind immer wieder Flugsimulation. Also das war ja damals in jeder Ausgabe 2-3 Mal. Ne? Da hattest du immer wieder mal so das, keine Ahnung, dumm und für Doom selbstverständlich, ja. Quark für oder Quark oder für Quake selbstverständlich. Bei Mortal Kombat war es dann schon schwieriger. Das war ja nicht nur indiziert in Anführungszeichen, sondern sogar beschlagnahmt. Und bei beschlagnahmten Spielen, da hört der Spaß dann richtig auf, weil da geht's dann langsam ins Kriminelle, wenn du da belangt wirst vom Staatsanwalt.
Ach hey.
Ich glaube, das haben wir dann gar nicht mehr gemacht. Also Mortal Kombat haben wir einfach totgeschwiegen eine Zeit lang, weil es zu kritisch war.
Nun denn, auf der nächsten Seite gibt's wieder Werbung für ein Magazin, ein Rollenspielmagazin.
Ist das Werbung?
Ich denke, ja.
Sonderheft Nummer 3, Rollenspiele, ja klar.
Okay, dann habe ich nichts gesagt. Entschuldigung, ich dachte, das wäre eine Titelseite zu der Komplettlösung auf der nächsten Seite. Habe ich nicht richtig aufgepasst.
Das ist so ein bisschen das Problem, das wir ja gerade haben, wenn wir PDFs durchscrollen. Ja, im Heft wäre es auffälliger, weil nämlich rechts immer Anzeigen sind. Das heißt also, wenn rechts irgendwas ist und es ist so deutlich anders als die linke Seite, nämlich die linke Seite mit dem schwarzen Text vor weißem Grund und rechts hast du was Buntes und so, dann ist sofort klar, dass eine Anzeige ist. Jetzt, wenn du das PDF einfach von oben nach unten durchscrollst, ist es nicht ganz so ersichtlich.
Ich habe das bei mir tatsächlich so gemacht, dass ich immer zwei Seiten, als wenn ich das Heft durchblättere. Aber das ist eine super gute Info. Das wusste ich noch nicht, dass Anzeigen immer rechts sind.
Ja, also doch. Also wenn du mal eine Anzeige links siehst, dann versteht jemand sein Handwerk nicht oder er hat ganz schlecht geplant.
Und jetzt lerne ich auch noch was. Ich finde das super.
Ja, weißt du auch, warum du das so machst?
Noch nicht, aber du wirst es mir hoffentlich erzählen, damit ich es nie wieder falsch mache.
Nur wenn du möchtest. Soll ich es dir erzählen?
Ja.
Also es liegt einfach daran, dass der Mensch von seinem Wesen eher nach rechts als nach links guckt. Du nimmst Informationen am rechten Rand deines Blickfelds eher wahr als am linken Rand deines Blickfelds, in aller Regel jedenfalls. Und deswegen versuchst du, wichtige Informationen immer eher rechts zu platzieren als links zu platzieren. Das ist überall so.
Okay. In diesem Fall hat es die Anzeige auch relativ leicht, weil die linke Seite relativ lame ist.
Ja, es gibt eine Ausnahme im Zeitschriftenwesen, das ist bei Covers, weil du Covers am Kiosk platzierst. Und da ist es so, wenn die gestapelt werden, dann werden die in aller Regel so gestapelt, dass die linke Seite rausguckt, nämlich die mit dem Bund, ja, da wo das Heft geheftet ist oder geklebt ist. Ja. Deswegen musst du beim Cover wiederum alle wichtigen Informationen links platzieren.
Hey, guck mal, was man hier lernen kann. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Liebe Zuhörenden, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, hier könnt ihr richtig was lernen. Wenn ihr ein Magazin machen wollt, hört hier genau hin.
Also bleibt dran, wer weiß, was noch alles kommt.
Lauter wertlose Informationen. Niemand will mehr Zeitschriften machen, fürchte ich.
Das stimmt doch gar nicht. Nein. Es gibt immer noch tolle Zeitschriften.
Absolut, so ist es.
Diese Anzeige zumindest, die auf der rechten Seite steht, gehört zu einem Rollenspielmagazin, das da heißt Rollenspiele und es bewirbt die Sonderheftausgabe Nummer 3. Wir springen da trotzdem mal einfach drüber hinweg, obwohl es bestimmt ein super Magazin ist.
Bestimmt.
Ja, unsere Sonderhefte waren sehr erfolgreich tatsächlich.
So, wir sind eigentlich immer noch in der Rubrik Tipps und Tricks.
Ja, die geht noch eine ganze Ecke weiter.
Cadaver wird hier gelöst. Zumindest der erste Teil der Lösung ist hier abgedruckt.
Wir müssen tatsächlich bis auf die Seite 92 springen, um aus der Tipps- und Tricks-Ecke rauszukommen. Und da sind wir im Bereich Kleinanzeigen. Und da wird Hardware und Software verkauft. Verschiedenes, es wird Software gesucht, Kontakte, Kostenloses, ja.
Und so weiter und so weiter. Hier verkauft jemand Gunship, natürlich original in Klammern.
Natürlich.
40 Mark.
Das ist wahrscheinlich wirklich original.
Wahrscheinlich, ne? Also 40 Mark wäre heute, boah. Obwohl Gunship ist nicht so teuer, aber wenn man hier manchmal so diese Anzeigen liest, da sind schon manchmal echte Schätze dabei. Machen wir jetzt aber natürlich nicht. Wir springen weiter auf die Seite 96, wenn ich mich nicht irre. 97 sogar, ne?
Auf 96 haben wir nochmal einen Joker-Index. Da sind alle Tests im Jahresrückblick. Aber da könnt ihr euch unsere älteren Folgen anhören, beziehungsweise nächstes haben wir ein paar übersprungen. Egal, guckt euch die Seite selber an.
Genau.
Wir haben übrigens gar nicht gesagt, dass man mitblättern kann.
Jetzt Scheiße. Ist es auch ein bisschen spät. Ja, stimmt. Wir haben vergessen, unsere lieben Freunde von Kult Max zu benennen, wo wir uns ja dieses in mühevoller Kleinarbeit gescannte Magazin besorgt haben.
Mhm.
Sehr unangenehm, sehr unangenehm.
Das können wir nachher ins Intro schneiden.
Ich wollte genau das gerade sagen. Ich wollte dich erstmal aussprechen lassen. Das machen wir. Okay. Dann müssen wir das an dieser Stelle aber auch drin lassen.
Ja. Ich versuche dran zu denken.
Ja. Dann sind wir auf der Seite 97, wie du ganz richtig gesagt hast. Und da haben wir 13 neue Compilations. Das ist jetzt hier ganz ordentlich.
Ja.
Was haben wir denn da so? Da sehe ich Defender of the Crown ist irgendwo mit bei.
TV Sports Basketball.
Ah, das habe ich gerne gespielt.
Ich auch, ja. War eines der besten Basketballspiele, finde ich, auf dem Amiga.
Ja, World Class Leaderboard, großartig.
Auch super.
Ansonsten auf der nächsten Seite, was haben wir denn da noch? Kenne ich davon noch irgendwas? Ah, Test Drive 2, ja, okay, das kenne ich natürlich. Bei Test Drive muss ich aber leider immer an die zerspringende Windschutzscheibe denken. Die habe ich sehr oft gesehen.
Super.
Aber hier haben wir tatsächlich mal Ninja, ne? Vom Cover.
Stimmt, wir waren ja vorhin auf der Suche nach dem Ninja.
Verrückt. Der Schattenkrieger ist wieder unterwegs. Was ist denn Ninja Remix? Ich meine, das sieht ja irgendwie aus wie Last Ninja. Also auch von der Energieanzeige. Aber was ist denn Ninja Remix?
Ich muss ja auch gerade mal den Text gerade mal so querlesen, um da drauf zu kommen, weil mir sagt es jetzt so auch nichts. Also laut Test ist es quasi die offizielle Umsetzung. Ich guck mal gerade.
Ja, stimmt, das steht da unten mit drin, ja. Ninja Remix ist eine sehr ordentliche Umsetzung des alten C64-Hits Last Ninja. Ja. Für 89 Steine kein Fehlkauf, also mit den anderen Spielen zusammen.
Das habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Ist von Systems 3, also ist offiziell, ich habe gerade mal so parallel ein bisschen gegoogelt. Mhm. Spannend. Musik von Jochen Hippel, Coder Marco Socher, den man ja auch kennt, ja. Und Erik Simon als Grafiker.
Abgefahren.
Was ist das denn? Das ist ja eine... ein deutsches Gen tatsächlich.
Aber es gab doch auch die ganz normalen Last Ninja Teile auf dem Amiga. Warum?
Offenbar nicht. Also ich finde sie nicht tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nur an Teil 2 und 3 erinnern.
Ja.
Vielleicht gab's Last Ninja 1 nicht auf dem Amiga, sondern das hieß halt Ninja Remix.
Das kann tatsächlich sein. Also ich erinnere mich so richtig auch nur an den zweiten Teil und das war auch der Teil, den ich am liebsten gespielt habe. Den ersten kenne ich vom C64, aber das mag schon sein. Vielleicht habe ich den auch einfach nie gehabt auf dem Amiga.
Ich glaube auch, dass es so ist. Also du hattest den ersten Teil eben als Last Ninja Remix, wahrscheinlich mit neuer Musik und bla bla, und dann eben Last Ninja 2 und 3 dann halt anschließend als originäre Umsetzung.
Oh, auf der nächsten Seite, Seite 100, da ist noch ein Spiel, das ich kenne.
Ich bin gespannt.
Night Hunter.
Oh ja, das Vampirspiel, stimmt.
Okay, Langzahn ohne Biss steht hier. Hm. Ich fand's irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Ich hab's irgendwie gerne gespielt.
Ja, das war schon ganz lustig.
Vielleicht fände ich's heute auch irgendwie eher, ja, nicht bissig, aber damals fand ich's geil.
Die Halloween-Season kommt, da kannst du dann nochmal ordentlich reingehen.
Ja, wir müssen uns erstmal um Elvira kümmern, nächstes Jahr.
Ja, das stimmt. So, und auf der nächsten Seite gibt's eine Rubrik, die heißt Kino und Amiga.
Ah, hier, da haben wir schon wieder die Freaks. 10 Pflichttermine für Freaks.
Hier werden nämlich Kinoumsetzungen vorgestellt, oder?
Ja, in einem gemeinsamen Artikel auf einer Seite nur.
Ja. Zurück in die Zukunft und Gremlins wurde hier auf jeden Fall herausgestellt.
Mhm.
Und ansonsten werden hier noch Terminator 2, Total Recall, Star Wars, Roger Rabbit, The Abyss, Tron, Ghostbusters, Max Headroom, 2001 Odyssey im Weltraum und Wargames genannt.
Wie macht man da aus 2001 Odyssee im Weltraum ein Computerspiel?
Keine Ahnung.
Also vor allen Dingen in der damaligen Zeit.
Ich glaube tatsächlich, dass sich diese Box, über die wir da gerade reden, dass sich die eher auf die Filme bezieht tatsächlich. Jetzt muss man dazu wissen, dass der Michael Labiner, der war schon auch ein Cineast vor dem Herrn, also hat wahnsinnig viele, er hat eine riesige VHS-Sammlung gehabt. Ich denke mal, dass er hier einfach mal ein paar Filmtipps zum Besten geben wollte. Ich glaube gar nicht, dass es, ich wüsste auch nicht, dass es von The Abyss oder von Roger Rabbit, gab sogar eine gute Umsetzung für Namir, aber von 2001 sicher nicht. Max Headroom auch nicht, auf dem C64 ja, Amiga nein.
Wargames auch nicht, glaube ich.
Ghostbusters, meine ich, gab es auch nur auf dem C64, nicht auf dem Amiga. Von Tron gab es diverse, so diese Lightcycle-Ableger, die waren aber alle ziemlich kacke. Und ja, gut, Total Recall, Terminator, das ist... Star Wars gab es natürlich schon ein paar schöne Sachen, gab es auch ganz schlimmes Zeug auf dem Amiga, aber auch ein paar schöne Sachen. Also diese Vektorballereien fand ich gar nicht mal so schlecht, die haben mir Spaß gemacht.
Die fand ich auch ganz geil, ja, die habe ich auch gerne gespielt. Das war ja sehr, sehr nah an der Arcade und die Sounds waren halt der Hammer, weil du da die Original-Film-Sounds mit drin hattest, das war richtig cool.
Es gab diese relativ schreckliche Umsetzung vom dritten Teil von Return of the Jedi.
Ja.
Dieses ISO-Ding da, ne? Ja.
Ja, das war nicht so geil.
Das war's nicht. Na gut. Ich glaube, wir sind so langsam auf der Zielgeraden.
Mhm. Ja, wird auch mal Zeit, ne?
Ja. Wir sind tatsächlich auf der letzten. Nee, auch das noch nicht. Aber auf der Zielgeraden, das kann man mal so stehen lassen.
Egal.
Und hier haben wir auf der Seite 102 noch einmal das irre Fußball-Manager-Postspiel. Richie, klär uns auf.
Ich habe sie nie verstanden. Ich weiß, da geht's mir so ähnlich wie beim Bundesliga-Manager Professional. Ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Okay. Ich weiß nur, dass wir damals, wir hatten so 2-3 Leute, Michael und Joe, die haben auch die Rubrik Stromausfall gebaut, die, glaube ich, gleich noch kommt. Und die haben sich halt für Brettspiele interessiert und für Postspiele und dieses ganze Zeug, das es damals eben noch so gab. Teilweise heute noch gibt. Und da ging es dann darum, dass man so wie Fernschach hier Fußballpartien auf irgendeine schräge Art und Weise gegeneinander spielt. Und da wurden die Leser eben dazu aufgerufen, mit teilzunehmen. Und da haben wir eben auch Preise ausgelobt, sprich wieder ein paar Spiele, damit das Archiv nicht zu voll wird. Also wir hatten so ein Archiv, wo alle Spiele gewartet wurden, von jedem Spiel ein Exemplar, aber wir haben ja oft viele Spiele mehrmals bekommen, deswegen waren wir gar nicht so undankbar, wenn wir die loswerden zur damaligen Zeit. Mhm. Und das haben wir dann an unsere Leser verlost, so, die dann eben teilgenommen haben an diesem komischen Fußballspiel. Tatsächlich mit Postkarten und so, ne? Postkarten einschicken, dann wird da irgendwas ausgewertet und irgendein Mensch, Joe vermutlich, hat da die Auswertung gemacht. Und dann kam da irgendwas bei raus. Ich habe mich da immer ganz weit weg davon ferngehalten. Schreckliche Seite.
Verständlich. Das machen wir auch. Skippen auch die nächste Seite. Da haben wir nämlich Werbung, oder?
Ja, das ist mal wieder Amigo. Das hatten wir ja vorhin schon mal, ne? Nee, Quatsch, wir hatten die Amiga Fun. Ja. Mhm. Aber ist auch Disc-Magazin wieder. Sehr komische Werbung.
Ist eher eine Jobanzeige, oder?
Sieht merkwürdig aus. Na, Swap, das war dieses CD32-Game, das wir vorhin hatten, meine ich. Also dieses Mets-Free-Game.
Ach ja, okay.
Ja. Schwarz-Weiß war billiger als Farbe, deswegen Schwarz-Weiß.
Na gut.
Na gut, dafür swappen wir das jetzt aber auch.
Ja. Absolut.
Und dann haben wir, ja genau, da ist Stromausfall. Die hatten wir auch schon ein paar Mal. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Da wurden schon mal Rollenspiele besprochen, also klassische Pen-and-Paper-Rollenspiele.
Genau, ja.
In dem Fall Lieber Bayerisch sterben, ein Spiel um den Bauernaufstand von 1705. Okay, das ist schon sehr spitz, die Zielgruppe. Und dann haben wir auf der anderen Seite Astrotech. Das kenne ich überhaupt nicht. Also das Spiel an sich kenne ich nicht, aber ich kenne das Cover bei uns, Tobi, aus dem TBS. Das sagt mir total was.
Okay.
Ich bin mir sehr sicher, dass das bei uns mit im Trivial Bookshop rumgestanden hat. Das war bei uns in Hannover so ein Comic- und Nerdladen damals, wo man irgendwie abgehangen hat. Comics, Modelle, Rollenspielkram und so konnte man da kaufen. War ein sehr cooler Laden. Ich mochte den sehr gerne.
Ja, in den 90ern, genau, gibt's auch nicht mehr. Aber ja, das würde da ja ganz gut reinpassen. Ja.
Ja, ja, ich bin mir sehr sicher, das Cover da mal gesehen zu haben.
Das mag sein.
Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Rubrik und auch sehr außergewöhnlich.
Ja, ich mag den Namen auch.
Ja, finde ich auch gut.
So, weiter geht's auf die nächste Seite. Coin Up.
Oh, und die mag ich auch sehr gerne, die Rubrik, dass ihr damals euch tatsächlich Automatenspiele angeguckt habt. Das finde ich richtig gut.
Also ihr, das war der Chef. Das war der Chef oder Oskar. Also es waren die beiden Chefs sozusagen. Ja, die haben sich,
okay.
Ja, wir hatten da so ein, wir hatten in München im Euroindustriepark so einen Laden, der hat Automaten distribuiert. Der hat ein Lager voll mit dem Zeug. Lager.
Geil.
Und die sind da halt dann einmal im Monat hingefahren und haben sich's da gegeben. Für lau, ne? Und haben die neuesten Automaten da gezockt. Schön. Ich durfte nur einmal mit, leider.
Aber das finde ich richtig cool. Und auch das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe weniger Amiga-Joker-Ausgaben gehabt in meinem Leben. Und wie lange ihr das gar gemacht habt?
Immer, das war in jeder Ausgabe.
Okay, also ich kann mich da nämlich gar nicht dran erinnern. Vielleicht ist es mir auch einfach nicht aufgefallen. Das ist ja in dem Fall auch nur eine Seite tatsächlich. Aber das ist sowas, ich kenne das aus nichts anderem, was ich damals irgendwie mal gelesen habe an Spielemagazinen, dass da über also wirklich über Automaten gesprochen wurde.
Aber ist es nicht
total gut?
Ist es nicht total naheliegend? Ich meine, wenn du überlegst, wie viele Arcade-Ports es damals gab, ne? Ich meine, das ist ja nie, das war ja immer da, das Genre, es war nicht immer beliebt und die Spiele waren oft auch kacke auf dem Amiga und so. Aber grundsätzlich hast du dir immer vorgestellt, wenn du halt jetzt, keine Ahnung, so ein Sega-Scaler-Automaten auf dem Amiga gezockt hast, so ein Space Harrier oder sowas, ja, dann hast du dir immer so in deinem Kopf, hast du dir ausgemalt, der sieht jetzt aus wie ein Original, da freue ich mich so sehr. War dann nicht immer unbedingt so, aber gedacht hat man sich das schon. Und ich meine, Konami und Capcom und Sega, und da gab es ja super viele Automaten, die damals umgesetzt wurden. Also ich finde den Gedanken eigentlich sehr, sehr naheliegend. Und wenn du dann auch die Chance hast, irgendwie, indem du 10 Kilometer fährst, das Ganze zwar kostenlos zu spielen und dann auch noch die neuesten Automaten, und dafür schreibst du dann halt eine Seite drüber oder zwei, eigentlich waren es meistens zwei Seiten tatsächlich. Ja, dann bist du doch gut beraten, dass du das auch tatsächlich nutzt, diese Chance. Und ich glaube, die Leser haben es auch gemacht.
Du hast total recht, das ist voll naheliegend, aber man muss ja auch sagen, wir hatten in Deutschland ja überhaupt keine Automatenkultur. Also, dass wir hier irgendwie Spielautomaten irgendwo rumstehen hatten. Ich kann mich an einen im Vereinshaus vom Fußballverein meines Vaters erinnern. Da stand, ich habe keine Ahnung mehr, was das gewesen ist. Da kann ich mich an Spielautomaten erinnern. Aber ansonsten, dass ich mal wirklich vor einem Spielautomaten gestanden habe, hier bei uns in Deutschland, das gab's ja einfach nicht. So, das, Tobi, du hast aus dem Urlaub schon öfter mal davon erzählt, aber
ja, genau.
Ansonsten.
Also in so Urlaubsregionen, da hat man das öfter mal gehabt. Also wenn wir mal im Ausland waren, da kenne ich das irgendwie so Italien oder auf Mallorca mal. Auch an der Ostsee, selbst da in irgendwelchen Restaurantbetrieben, so, da stand dann mal so ein Teil rum. Aber so aus dem normalen Leben, also hier gerade bei uns in Hannover, also kann ich mich nicht erinnern. Also außer jetzt in irgendwelchen, ne, Gaststätten oder sowas, vielleicht mal ganz vereinzelt.
Da bin ich aber anders aufgewachsen tatsächlich. Also in München, eigentlich in jeder Gaststätte, gab's ein paar Automaten, Centipede oder was auch immer, in unserem Wienerwald. Damals Wienerwald ist ja so eine Restaurantkette gewesen, ne?
Das hatten wir hier auch.
Hat gerade der letzte zugemacht vor einiger Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, ob es den noch gibt, bin ich mir jetzt nicht mal ganz so sicher. Da hatten wir zum Beispiel einen Centipede-Automaten, den habe ich rauf und runter gespielt. Mhm. Wir hatten damals im öffentlichen Schwimmbad, in meinem Fall Michaelibad, das ist so im Münchner Osten, da gab es am Kiosk auch 3 oder 4 Automaten. Wir hatten in München 2 oder 3 große Spielhallen tatsächlich.
Echt? Auch. Echt?
Ja, natürlich.
Aber durftest du da als Kind rein?
Naja, eine Zeit lang schon. Also bis dann halt diese Kinderspiele-Debatte aufkam. Und dann die, ich glaube am Anfang hieß es noch FSK und dann die, oder was direkt die USK, als es dann eben so war, dass es reglementiert wurde. Also ich konnte da reingehen, ja, auch als Kind noch. Da gab es ja auch nicht diese Casino-Automaten. Das waren ja tatsächlich nur Videospielautomaten. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie heute die Arcades ausschauen. Ja, oder was sich heute Arcade nennt. Aber in Wahrheit ist ja nur irgendwelches Casino-Glücksspielzeug, was man eigentlich nicht sehen möchte. Oder ich jedenfalls nicht. Das gab's. Und wir hatten direkt im Zentrum, also direkt am Hauptbahnhof, eigentlich eine riesen Spielhalle. Die hatten immer die neuesten Automaten. Also das gab's schon. Und das gab's auch in Berlin, das gab's auch in Hamburg. Also
nein, war nicht.
Gut. ich kenn's tatsächlich anders. Ich bin damit schon aufgewachsen, aber ich glaube schon auch, dass sich das in den 90er Jahren dann sehr schnell erledigt hat. Ja. Das ist schon so, ja. Aber so bis tief in die 80er Jahre hinein gab's das noch.
Ja. Mein Neid ist dir gewiss.
Ja, du, das kannst du ja heute noch haben. Ich meine, wenn du nach England fliegst, da gibt's die Arcades heute noch. Auch nicht mehr so wie früher, nicht mehr so viele, nicht mehr so cool und dazwischen ganz viel Glücksspielrotz, aber es gibt sie noch und es gibt sie auch in Italien noch. Spanien, ich meine auch in Spanien noch.
Ja, also Markus, du meinst ja gerade, dass du die Rubrik magst und das hat ja tatsächlich auch für mich jetzt so im Rückblick irgendwie den Amiga Joker so ein bisschen ausgemacht. Da hat man das Gefühl, es ist nicht alles so glatt wie in anderen Magazinen vielleicht, aber dafür ist es irgendwie kreativer oder progressiver auf eine Art. Und man hat sich mal ein bisschen mehr getraut, mal was ausprobiert, vielleicht auch wieder verworfen. Aber diese Rubrik zum Beispiel und auch die Stromausfallrubrik eben oder die Mädchenseite, das sind alles so Sachen, die machen das Ganze so lebendig und so sympathisch und unterscheiden das schon stark von einer Amiga Games oder einer ASM oder sowas, die ja dann doch sehr, ja, keine Ahnung, ein bisschen formaler wirkt, ein bisschen gewöhnlicher.
Ein bisschen fokussierter.
Auch das, ja. wenn du dir die Tests in der Amiga Games anguckst, zum Beispiel, die sind ja dann oft schon mal 2-3 Seiten lang gewesen, ne? Ich weiß nicht, wie das hier im Joker in den nächsten Ausgaben noch so wird.
Das wird sich nicht mehr groß ändern. Also du hast eigentlich die längsten Tests in 2 Seiten und das war schon eine ganz große Ausnahme.
Muss ja auch nicht immer schlecht sein, ne? Man, es hat dann mehr so ein bisschen Snack-Charakter vielleicht. Dafür hast du halt noch ganz viele andere Themen, also eine viel größere Bandbreite als in anderen Heften.
Vielleicht, Tobi, ist das ein bisschen so, wie wir sind. Ich meine, wir sind ein Retro-Gaming-Podcast, aber wir reden auch manchmal über Filme oder über einfach irgendwelche Metathemen, wie neulich das erste Mal am PC. So, vielleicht sind wir der Amiga-Joker des Podcasts.
Ja, genau. Der Joker.
Deswegen fühle ich mich auch so gut aufgehoben hier bei
euch. Oh, das ist aber schön. Das ist aber schön.
Ja, das stimmt.
Nee, also wir hatten, glaube ich, nicht so diesen wissenschaftlichen Ansatz. Den hast du ja schon bei anderen Verlagsproduktionen schon gemerkt. Da hat man ja auch gerne mal versucht, irgendwie, keine Ahnung, Wertungen mathematisch zu begründen, sozusagen. Mhm. Ja, solche Dinge haben wir nie gemacht. Wir haben immer gesagt, nee, komm, wir machen das aus dem Bauch raus. Und das hat die Wertungen betroffen, das hat auch die Rubriken betroffen, das hat auch die Art und Weise, wie wir schreiben, betroffen. Mhm. Letzten Endes habe ich mir das damals abgeguckt und versucht, das heute noch in dem, was ich tue, umzusetzen. Also wenn ich einen Amiga Joker heute mache, dann mache ich nicht dasselbe, wie wir damals gemacht haben, sondern ich versuche auch da einen neuen Ansatz zu finden. Mhm. Ich hab lange überlegt, okay, wie könnte ein neuer Joker aussehen? Was müsste da passieren, damit das spannend ist für die Leser und auch für mich selber in der Produktion und auch für die Mitwirkenden? Und dann fängst du halt erst an, sowas zu produzieren, wenn du den zündenden Gedanken hast. Vorher halt nicht. Sonst ist es einfach auch langweilig. Also solche Dinge wie jetzt, keine Ahnung, Coin-Up oder Stromausfall, das dient ja letzten Endes auch der Motivation der Mitwirkenden, muss man ja auch sagen. Also Joe zum Beispiel, Jochen Ettelbeck, der mag halt nun mal Brettspiele. Und wenn er darüber schreiben darf, dann fühlt er sich wohl und dann bleibt er dabei und freut sich.
Ja, ne? Das ist cool. Ja, das ist cool.
Und solche Dinge sind dann auch wichtig, damit insgesamt ein gutes Produkt entsteht, weil Gaming lebt ja von Emotionen, dass du mit dem Herzen dabei bist, gerade erst recht auf dem Amiga. Und das merkst du so in einem Heft halt an, ob die Leute mit dem Herzen dabei sind oder halt auch nicht. Und damit sie mit dem Herzen dabei sein können, das war möglichst für lange Zeit, also über viele, viele, viele Ausgaben hinweg, musst du denen auch irgendwas geben, woran sie Freude haben. Und das ist bei Michael halt Filme gewesen und Coiner, weil er schreibt da halt gern. Und Joachim Nettelberg schreibt halt gerne über Brettspiele. Und Brigitta freut sich vielleicht, wenn sie was für die paar Mädels schreiben kann, die damals den Joker gekauft haben. Mhm. Und so fühlt sich jeder so ein bisschen bestätigt in dem, was er da tut. Hat dann auch immer zumindest mal 2-3 Beiträge in jeder Ausgabe verlässlich, über die er gerne schreibt. Mhm.
Ja, es hat so ein bisschen mehr Personality irgendwie, hat man auch so das Gefühl. Also
ganz genau.
Im Gegensatz zu Amiga Games, die ich genauso gerne mag, da fand ich es dann immer ganz cool, dass da so im krassen Kontrast dann diese Rubrik der Leserbriefe um den Rainer Rosshirt gab, weil das passte eigentlich gar nicht so ins Konzept, weil der eben mit seiner schnodderigen Art so gar nicht in die Schreibe oder in die Tonalität der sonstigen Amiga Games so reingepasst hat, finde ich. Und das fand ich da immer ganz schön, diesen Kontrast. Ja, spannend auf jeden Fall.
Ja, das ist so ähnlich wie ein Musikstück. Da musst du auch einen Breakdown haben. Wenn ein Musikstück immer nur so dahin plätschert und hat jetzt keinen Höhepunkt drin, irgendwie mal eine Pause drin, dann wird's auch fad und dann musst einen Breakdown haben.
Ja,
muss mal was anderes kommen. Muss ein Bruch kommen, der dich wieder aufweckt.
Ja. Dann gehen wir jetzt wirklich mal die Zielgerade noch entlang. Wir sind auf der Seite 107. Da haben wir noch ein bisschen Werbung. Die können wir getrost überspringen. Und landen, ach, endlich im Joker-Shop, guck mal. Da ist er.
Und der Joker.
Der weiße Joker.
Ganz prominent.
Super. Aber ich muss sagen, nee, es ist auch schon hier so. Es gibt ja hier so ein bisschen Amiga-Joker-Merch, ganz klassisch. Ja, das T-Shirt, der Joker, der Diskettenaufkleber, all solche Dinge. Und dann gibt's hier diese herrlichen Random-Artikel, die man in jedem Joker dann fast findet, wie irgendwelche Werbeschilder, nostalgische Werbeschilder, so aus Blech, von Opel, von Schultheiß.
Ja.
Warum?
Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand gekauft hat.
Wahrscheinlich nicht, ne? Kaugummispender, Mini-Basketballspiel. Na gut.
Ja, die Diskette als Taschenrechner, also.
Ja, schrecklich. Aber was tatsächlich populär war, waren diese Sammelhefter, diese Sammelorte, die waren und der Joker. Der Joker wurde tatsächlich, der wurde ab und zu mal bestellt, die übrig gebliebenen Exemplare des Jokers an sich natürlich auch, die Sammelhefte auch. Ich weiß, also das mit dem Kaugummiautomat ist mir komplett unerklärlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendjemand in der Familie dieses Zeug produziert oder importiert hat, vielleicht mal irgendwie aus Versehen wurde da ein Container aus China an Land gespült oder bei uns an der Isar, kam er da runter und den hat dann zufällig Michael gefunden, aufgestemmt und dann hat er hier lauter Cowboy-Automaten, Blechschilder und Taschenrechner rausgezogen und die hat er dann vercheckt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die je verkauft wurden.
Ja, könnte ich mir auch nur schwer vorstellen.
Es ist auch wirklich fieses Zeug dabei. Also linke Seite, super, rechte Seite, naja.
Nicht ganz so super, ja.
Na gut. So, und dann kommen wir jetzt langsam in den Countdown der drei letzten Seiten.
Mhm. Auf der vorletzten Seite, oder vorvorletzten Seite, da haben wir die Vorschau auf die nächste Ausgabe und auf das Geburtstagskind des Amiga Jokers. Der wird nämlich am 31. Oktober 2 Jahre alt oder wurde damals 2 Jahre alt.
Genau, so ein paar Ankündigungen.
Pitfall hier unter anderem.
Ja, Outrun sehe ich hier noch.
Mhm, Outrun Europe oder Europa.
Ja. Nee, du hast Pitfall, hast du gesagt. Pitfighter meinst du, glaube ich.
Ah, Pitfighter. Nee. Pitfighter? Ja, Pitfall war das
Jump'n'Run
vom David Crane. Vom C64, vom Atari, ne? Vom Atari, was war das? 2600
vom VCS, genau, ja.
Ja, genau. Ja, Pitfighter, natürlich.
Naja, egal, Pit ist Pit.
Ja.
So, dann haben wir noch einmal Werbung auf der vorletzten Seite für Fate, das ich nicht kenne.
Gates of Dawn.
Ja.
Vielleicht jetzt? Nein,
es
immer noch nicht.
Besser. Okay. Auch den Entwickler kenne ich nicht. Also ich bin raus. Reline Software noch nie gehört.
Nee, kenne ich auch überhaupt nicht.
Und dann schlagen wir das Heft zu und sind tatsächlich durch.
Ja, da haben wir noch einmal Werbung. Wieder von Bomiko.
Natürlich.
Überraschung. China, Heart of China. Oder, ja, Heart of China natürlich. Ja,
auch nie gehört.
Nee, kenne ich auch nicht.
Sag mir schon, was gespielt habe ich es aber nicht. Aber es war recht populär, wie übrigens auch Fate Gates of Dawn. Also ich kann mich schon noch erinnern, dass es damals ein bisschen die Runde gemacht hat. Auch das nicht mein Genre, ich habe es nicht gespielt. Aber war damals schon Annahme. Okay. Und Heart of China sowieso. Doch.
Ja. Ich finde, dass der Protagonist, der hier steht und seine Fäuste in die Hüften stemmt, ein bisschen so aussieht wie Leonardo DiCaprio.
War sowas von, ne?
Oder?
Ja.
Und dabei war er damals noch nicht mal, nein, doch geboren schon, aber noch sehr jung.
Ja, ich wollte gerade sagen, noch nicht so, wie er da jetzt aussieht, nein.
Ja, und dann sind wir durch.
Haben wir es geschafft.
Tatsächlich, ja.
Und das war noch eine der dünneren Ausgaben des Amiga Joker.
Um Gottes Willen. Tobi, es ist einfacher, den Amiga durchzublättern, wenn Richie nicht dabei ist und wir öfter sagen können, kenne ich nicht.
Das stimmt allerdings.
Also nein, nicht einfacher, aber schneller auf jeden Fall.
Das definitiv.
Ich habe euch wieder ausgebremst, das tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, das kriegt wahrscheinlich nie wieder eine Einladung von euch.
Das musst ihr überhaupt nicht leid tun, das war super unterhaltsam. Wir haben ein paar echt tolle Sachen erfahren und alle, die jetzt ein Magazin veröffentlichen wollen, sind jetzt eine ganze Ecke schlauer geworden, wo Werbung hin muss und wo auf dem Cover die ganze Sache stehen müssen.
Das stimmt.
Na, ja. Wenn das keine Lebenshilfe ist, was dann, ne?
Ich finde so unnützes Wissen total toll, ich finde sowas klasse. Ich habe auf jeden Fall was gelernt.
Das ist gut. Wir hoffen, dass auch unsere Zuhörer was gelernt haben. Und wenn das der Fall sein sollte, dann bleibt uns treu. Aber ihr könnt uns natürlich auch eine Bewertung hinterlassen, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Ihr könnt uns auch einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder auf unseren sozialen Kanälen in unsere DMs sliden und uns da ein bisschen nerven und uns sagen, wie es euch gefallen hat. Mir hat's persönlich sehr gut gefallen. Vielen Dank, Richie, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War mir eine große Freude.
Toll. Das freut uns natürlich.
Ja, ich fand's auch super, dass du dabei warst. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, definitiv.
Ja, und damit haben wir's, oder?
Ich denke, wir haben's.
Richie, du als Gast hast die letzten Worte, wenn du möchtest.
Na, also vielen Dank, wie gesagt, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier teilnehmen durfte. Und ich freue mich auch schon total auf die Ausgabe jetzt dann runterladen und hören zu können. Wir haben ein neues Auto und da kann ich jetzt tatsächlich auch digitale Medien während der Autofahrt anhören. Das ist ganz großartig, da freue ich mich schon drauf. Und
aber müssen wir die besonders gut schneiden, Tobi.
Ja. Ja, ich kann ja auch einfach besonders lange irgendwo hinfahren.
Das stimmt.
Zum Beispiel zu Amiga 40 oder sowas. Da habe ich ungefähr 6 Stunden Autofahrt vor mir. Da kann ich mir dann 2, 3 Folgen in kompletter Länge geben. Das wäre doch eine großartige Gelegenheit. Nee, also ich finde es toll, was ihr so macht. Ich finde es schön, dass ihr da so die alten Zeiten aufleben lässt. Ist es schön, dass ihr eure Expertise auch so ein bisschen aus alliierten Themenbereichen mit einbringt. Ja, Film, Buch, was auch immer, Brettspiele sogar. Und das macht das Ganze sehr, sehr spannend. Das hat mir Freude gemacht.
Schön. Das freut uns natürlich zu hören. Ja, es ist für uns auch immer spannend, ja, diese alten Geschichten oder diese Anekdoten zu hören, die auch mit so einer Durchblätterei von so einem Magazin verbunden sind. Das ist ja irgendwie immer toll. Und am Ende seid ihr, bist du ja auch irgendwie dann doch Teil unserer Jugend, unserer, ja, Sozialisierung mit Spielen, mit Computern. Und ja, es ist ein schönes Gefühl, dann mit diesen Leuten wie dir auch sprechen zu können und ja, das nochmal so aus nächster Nähe zu hören. Ne? Das finde ich immer ganz, ganz toll, auch wenn man mal in den Luxus kommt, nochmal mit Entwicklern von damals sprechen zu können in einigen Folgen.
Ja, total. Ich meine, ich habe mir gerade so, während wir so plaudern und hier so ein bisschen versuchen, einen Abschluss zu finden, kam mir gerade so der Gedanke, wie dramatisch schlimm wäre es eigentlich, wenn mal zwei oder drei Leute bei euch zu Gast wären in einer Folge. Sagen wir mal, ein Games-Entwickler von, dann vielleicht jemand vom Bomiko, die ja offensichtlich was zu melden haben. Jemand von Activision möglicherweise, ja, die kamen ja auch zwei, dreimal zu oder wurden.
Oder Kate Dixon.
Ich wollte gerade sagen, Kate Dixon.
Genau. Und dann würde man das Ganze auch aus verschiedenen Perspektiven nochmal beleuchten können. Das dauert dann halt vermutlich dann 3 Tage statt plus 3 Stunden, wie jetzt heute. Aber
wir sind schon fast bei 4.
Ja, oh Gott. Aber da müsste man sich vielleicht ein paar Seiten rausnehmen oder sowas. Aber ja, es ist schon spannend, auch für mich zu sehen gerade, wenn man durch so eine uralte, nicht mal besonders spektakuläre Ausgabe, ehrlicherweise. Ja, es ist jetzt ja, also da gab es ja ganz andere Ausgaben mit ganz anderen Themen, die viel, viel dichter gepackt waren mit ganz großen Titeln. Das hier ist eher eine eher Mauerausgabe,
ja,
für mein Dafürhalten. Wenn man da jetzt also so eine pralle Ausgabe nimmt, und die hat dann auch 160 Seiten möglicherweise, und dann hast du noch 2, 3 Leute dabei, die alle so ein bisschen ihren Blickwinkel mit reinbringen können, da könntest du schon nochmal einen Abend füllen komplett. Und spannend, wo dann auf jeder Seite doch irgendwas zu sagen wäre. Ich habe mich hier ganz oft zurückgehalten und nichts gesagt, weil ich hätte ganz oft noch irgendwas erzählen können eigentlich. Und das ist für mich wirklich entdeckenswert gerade, ja. Was für Geschichten in so einem kleinen Ding da stecken, so einem alten PDF hier.
Ja, das ist echt super. Das ist auch für dich eine schöne Zeitreise, oder? Du gehst ja wirklich in eine frühe Arbeitswelt von dir zurück.
Ich mache das sonst auch gar nicht. Ich bin weder Sammler, noch bin ich ausgesprochener Nostalgiker. Also ich mache Zeug für alte Plattformen, versuche dabei aber immer einen modernen Blickwinkel einzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe vorhin von meinen Spielen erzählt, die ich entwickelt habe, ich habe dabei immer versucht, auch moderne Techniken einzusetzen oder auch, sage ich mal, neuere Erkenntnisse aus dem Game Design. Ja, mein Bestreben war es nie, irgendwas zu entwickeln, was es in den 90er Jahren schon gegeben hat, weil das gab es ja schon in den 90ern. Es macht keinen Sinn, dasselbe nochmal zu machen oder vielleicht sogar schlechter zu machen möglicherweise, wenn dann moderner und besser. Und das ist so die Herangehensweise. Ist nicht immer erfolgreich und so, aber zumindest ist es der Plan. Dasselbe auch beim Joker. Und deswegen ist es, ich bin kein Nostalgiker, ich bin nicht in der Vergangenheit behaftet, ich gucke eher nach vorne. Trotzdem ist es hier schön zu sehen, mal zu gucken, wie das damals so gelaufen ist, sich das wieder zurück ins Gedächtnis zu rufen. Und ich stelle mir dann vor, ob ich morgen vielleicht mal, keine Ahnung, den Markus Zietl oder so einen alten Kollegen, wir haben ja noch Kontakt, gelegentlich mal anzurufen und mal wieder beim Bierchen über sowas aufzuplaudern. Ja, das machen wir auch nicht so oft, aber hin und wieder mal. Und das ist mir dann auch jedes Mal eine große Freude. Insofern, ich mache sowas wie jetzt mit euch, mache ich alle 2, 3 Jahre, wenn es hochkommt vielleicht, sonst nicht. Ne? Also auch auf einer Amiga 40, wenn ich dann dort zu Gast sein darf, da werde ich mich nicht nur über die gestrigen Zeiten halten, aber wenn ich es dann mal tue, dann ist es sehr angenehm.
Schön.
Schön, dass wir der Anlass sein konnten, dass du das mal wieder machst.
Danke.
Und damit haben wir es jetzt wirklich und verabschieden uns. Eine Sache können wir noch kurz sagen. Ne, Sebo ist jetzt gerade nicht da, aber der mag es gern, mit Geld beworfen zu werden. Das kann man bei uns natürlich auch tun. Wir sind auf Steady. Da könnt ihr mit 3 Euro im Monat dabei sein. Kofi ist auch noch eine Möglichkeit.
Genau, da könnt ihr uns einen schönen Kaffee spendieren, wenn ihr mögt. Und ansonsten freuen wir uns auch über, keine Ahnung, alle anderen Zuwendungen.
Ja. Jeglicher Art.
Jeglicher Art, genau.
Dann zitieren wir noch einmal Philippe, oder?
Genau, der sagt, glaube ich, immer sowas wie bleibt am Drucker. Nee, Drücker.
Drücker ist es. Richtig. Bleibt am Drücker.
Alles klar. Bis dahin.
Dann bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Kate Dixon hat's getestet.
Diese Kate Dixon.
Diese Kate Dixon.
Jetzt möchte ich aber erst recht wissen, wer das ist.
Wir werden es auflösen.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Kannst kaum erwarten.